Herzlich willkommen zur 933. Ausgabe des Sneak Pods. Wir stehen hier auf unserer Weide und hören zu, wie unser Schäfer uns von einem Film erzählt. Diesmal spricht er über Glenkill. Mit mir hier Christoph Perner. Er ist weiß, dass Gott, also ein unsichtbares Lammbiber, aus Brot ist.
Genau das weiß ich, ja. Das wird es wohl sein.
Und wir haben spontan einen Gast. Die Herde der Kultpessis hat uns ihren mutigsten Widder rübergeschickt. Herzlich willkommen, Erik.
Ja, hallo. Und an dem anderen Mikro sitzt der Stefan, der immer mit seinen Hörnern die Autos aufspießen will.
Guten Abend. Erlaubt heute?
Ja.
Ah, wie schön. Wir haben wieder Besuch. Und so spontan.
Ja, hatte ich Lust auf den Film, als ihr den letzte Mal angekündigt habt. Da habe ich gleich gedacht, da muss ich doch mitkommen. Weil den wollte ich schon bei den Kultpessis einreichen. Wir haben uns aber nicht drauf einigen können, den dann zu besprechen. Christoph hatte da nicht so Lust drauf.
Okay. Das könnte am Namen liegen.
Hä?
Ich habe auch nicht so große Lust drauf.
Glenkill?
Nee, Christopher und Christoph.
Ach so, Ich dachte am Namen vom Film. Oh Gott,
ey. Nee, an unserem Namen. Namen des Rezensenten.
Ach so, okay.
Leichtes Foreshadowing hier.
Ja.
Erik, vielleicht fasst uns den Film erstmal ein bisschen zusammen, dass wir so wissen, um was es etwa geht.
Ja, ist ein bisschen schwierig, da wie viel man da verraten will. Also es geht halt um Hugh Jackman, der da so eine Schafsherde auf dem Land hat und mit denen immer so ein Krimi abends vorliest. Und dann ist es halt so eine Story, wo die Schafe miteinander reden können. Wenigstens können sie zumindest nicht mit den Menschen reden. Das wäre ein bisschen zu drüber gewesen. Und ja, der wird dann eines Nachts ermordet und die Schafe machen sich jetzt auf den Weg rauszufinden, wer denn dafür verantwortlich ist. Und sie haben ja auch so ein bisschen eine eigene Motivation dahinter, was mit ihnen selber passiert, ob sie jetzt mit diesem komischen anderen Stall zusammengelegt werden oder nicht, oder ob die Tochter, die dann auftaucht, sie übernimmt, ja. Viele Fragen, die offen sind.
Ja,
und ein Polizist, halt, der total überfordert ist.
Der kann und sie sind ja auch geschult, weil er ihnen immer Krimis vorgelesen hat.
Ja.
Stefan, wie fanden wir das denn? Du hast es vorgeschlagen, glaube ich.
Ich habe es gefeiert. Ich hatte total Spaß. Ich habe das Buch vor 20 Jahren, glaube ich, schon gelesen.
Echt, ist das so alt schon?
Krass. Das ist von 2005.
Ja, das ist so ein moderner Klassiker, gell? Ist krass eingeschlagen damals.
Genau, irgendwie war neu, es war irgendwie das gerade, ich weiß gar nicht, wo ich es entdeckt hatte oder vielleicht hat es mir jemand geschenkt oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass ich es aber danach, nachdem ich es gelesen hatte, noch 2-3 Mal verschenkt habe. Und ich mochte das Buch, die Idee, dieses Konzept, also im Buch ist halt noch viel schärfer, dass die halt nur untereinander reden können. Und man hört halt gar nicht die Menschen reden, sondern nur.
Ach so, okay.
Es sind nur die Schafe. So, und die erzählen halt alles, was sie von den Menschen wahrnehmen. Und
verstehen die, was die Menschen reden?
Nee, die reden irgendwelches Gibberish, also die Man quasi.
Nee, ich meine, okay, und das heißt, dass sie Krimis vorgelesen bekommen haben.
Vielleicht haben sie die doch verstanden. Nee, der kennt die können, wahrscheinlich können sie Menschen doch irgendwie verstehen, aber so richtig verstehen
weil das
sie
ist ja
halt
schon
nicht.
Plotpoint.
Ja, genau.
Ja. Okay, das heißt, es ist eine ziemliche 1:1 Verfilmung des ersten Buchs oder
nee,
ist nur daran angelehnt?
Im ersten Buch wird er mit dem Spaten erstochen. Das ist was ganz anderes. Also passiert einfach ein ganz anderer Mord.
Okay, aber auch der Hugh Jackman wird ermordet.
Ja, genau. Der Schäfer wird ermordet. Ihr Schäfer wird ermordet, der ihn immer vorliest. Mhm. Und sie sind, ja, sie versuchen das zu erforschen. Und hier ist es ja jetzt auch so. Also ich habe es einfach, ich fühlte mich so wieder in dieser Welt. Ich habe mich ein bisschen daran gestört, noch nicht mal geärgert, dass eben die Menschen auch so viel, also dass wir auch so viel aus der Menschenwelt gesehen haben. Weil, also das Besondere an diesem Buch war halt, dass es aus dieser Schaffsicht, jedenfalls in meiner Erinnerung, wie gesagt, 20 Jahre her, kann sein, dass ich vielleicht einfach Teile, die ich da gar nicht so passend fand, wie dass wir viel von den Menschen erleben, dass ich das in meinem Gehirn gestrichen habe. Aber ich glaube, es war schon so, dass wir halt rein alles aus der Schaffsicht wahrgenommen haben. Und
okay, das heißt so keine Verliebtheitsgeschichte und so ein Quatsch, nö, wie im Film jetzt.
Ja, und wenn dann halt eben, dass die Schafe es beschreiben, was sie wahrnehmen. Mhm. Also, dass da Menschen sich irgendwie mit den Mündern berühren und das irgendwie seltsam ist und so.
Also okay, aber du hast den Film jetzt trotzdem gefeiert.
Ja, ich fand's richtig gut. Ich fand's schön, ich fand's cool, dass irgendwie eine andere Geschichte erzählt wurde. Das heißt, ich wusste auch nicht quasi, wie es ausgehen würde und was der Dreh und der Twist ist sozusagen. Mhm. Und fand's cool, fand die Schafe gut gesprochen. Fand die Besetzung gut, hat mir wirklich gefallen. Nee, ich hatte echt viel Spaß dran. Ich habe es sehr genossen.
Ja, ich sag mal so, also ich hatte in der ersten halben Stunde vor allen Dingen Spaß dran. Also da fand ich wirklich, da haben die Gags sehr gut gesessen noch und da war das Timing und das Tempo sehr hoch noch. Da hat es mir wirklich gefallen. Ich hatte halt schon, als der im Kino kam, habe ich das schon auf meiner, ja, könnte mich interessieren, Liste gesetzt, weil es ja so ein bisschen auch diese cozy Comedy-Crime-Richtung fährt, wie auch dieser Altenheim-Film letztes Jahr auf Netflix. Mhm. Wie hieß der noch? Thursday Murders Club, der hatte mir auch so gefallen. Und da hat mir der Einstieg schon sehr gut gefallen. Ich nehme mal einen Kritikpunkt, den du manchmal bringst, Christoph, voraus, weil ich hatte das Gefühl, dass der Film schon sehr telegrafiert irgendwie, wer es ist und was denn so war. Und ich hatte meine erste Idee, wer es denn sein könnte, war es dann auch. Also das war nicht ein bisschen, nicht so clever irgendwie konstruiert am Ende.
Ich war nicht clever genug, ich war überrascht, ganz ehrlich.
Meinst du, man hat es an der albernen Frisur schon erkannt?
Ja, so ungefähr.
Ja, so ungefähr, das stimmt schon. Nee, also was mich am meisten gestört hat, muss ich sagen, sind einfach diese animierten Tiere. Ich mag das nicht. Hatten wir ja neulich bei dem Gladiator-Film schon und bei so vielen anderen. Es ist halt, ja, es wird halt, werden einfach gar keine Tiere mehr dressiert. Das geht natürlich auch bei diesem Film nicht. Also kannst du die Schafe nicht so abrichten, dass die so agieren, wie die eben hier agiert haben. Und ich weiß, man macht es auch aus Tierschutzgründen und so weiter. Logisch. Ich glaube, man macht es zum Teil aber auch einfach, weil es viel billiger ist. Und ich finde, es sieht einfach scheiße aus. Also die sehen einfach, ich finde, die sehen einfach nicht nach Schafen aus. Die sehen halt nach Digitalschafen aus.
Ja. Ja.
Und dann.
Sie reden ja auch.
Ja, auch das.
Ja, aber das ist ja der Gag. Also ist ja.
Ja, ich weiß, das ist der Gag, aber ich habe so das Gefühl, wir sind einfach technisch noch nicht weit genug. Wir sind wahnsinnig weit technisch, aber noch nicht weit genug. Also ich habe da einfach Uncanny Valley. Und vielleicht braucht es da noch 10 Jahre, bis das Uncanny Valley weg ist. Das kann sein.
Also entweder musst du es oft genug gesehen haben oder es muss halt dann doch noch.
Noch ein bisschen besser werden.
Genau, ja. Es muss halt aussehen wie ein Schaf. Also das ist, glaube ich, eher Forschungsthema als Technikthema, dass jemand wirklich erforschen muss, wie sich ein Mund vom Schaf bewegen würde, würde es laute formen
nicht nur
wollen.
Nicht nur der Mund, auch wie die sich bewegen, wie die springen, wie die auf irgendwelche, wie die durchs Fenster klettern und so. Das war einfach so unscharfig.
Sah aus halt wie kleine Hunde.
Ja, aber ja, genau. Ich glaube, das hat man doch auch schon besser gesehen. Also solche Wesen, wo man dann schon Gefühl, so ein bisschen davor sitzt und überlegt, ist das jetzt überhaupt noch CGI oder haben sie sich da eine Puppe gebaut? Also das ist für mich eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man da überlegt. Und hier hat man halt nicht überlegt. Ja.
Bei irgendeinem Film habe ich, habe ich neulich die eine Rezension gehört. Oh, was war denn das? Ach genau, der Vaiana-Film. Wo das auch irgendwie, also die habe ich nicht gesehen, diese Realverfilmung, aber wo man sich halt dann schon fragt, so, was schaut man denn überhaupt? Ist das, wie real ist denn da die Realverfilmung? Ist da überhaupt irgendwas real? Oder sind es einfach die Gesichter von Dwayne Johnson und ich weiß nicht, wie die Hauptdarstellerin heißt, auf eine neue Art von animierten digitalen Film draufgeklebt, sodass es jetzt eben, dass man jetzt einen animierten Film schaut, der eben nicht mehr dieses Uncanny Valley hat. Aber am Ende ist es ein animierter Film. Und das ist ja hier auch so. Also die Schafe sind halt komplett animiert. Also, aber halt mit Uncanny Valley. Deswegen, also das bringt mich schon raus. Also ich schaffe das dann nicht, weil es sieht halt sonst, sieht es ja wie eine Realverfilmung aus. Es ist ja nicht wie ein Animationsfilm. Das macht mir ja nichts. Gell? Also ich schaue ja auch gerne Animationsfilme. Die sind dann aber eben alle real animiert. Ja. Und das hier, diese komische Mischung, also das, da komme ich nicht rein. Da sträubt sich's bei mir.
Ja, ich konnte es irgendwie gut ignorieren. Und ich fand schon auch, also ich kenne jetzt ja natürlich die Vorlage nicht, ich fand schon auch, immer wieder haben sie gute Witze und Kniffe eingebaut, die wie denn so Schafe irgendwie die Welt wahrnehmen könnten und was sie sich denn daraus denken könnten, was das denn bedeutet und was denn passiert.
Ja.
Ja.
Ja, das war schon süß gemacht. Keine Frage. Ich habe mich nur zwischendrin gefragt, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Also, ja, einerseits die eben in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 20 Jahren diese Bücher gelesen haben. Aber ist das für Kinder? Oder ist das, weil dafür ist es dann ja eigentlich. Das ist eigentlich
schon ein bisschen gruselig, oder?
Ja, ja.
Nee, ich würde sagen, gruselig. Für die Leute, die Thursday Murder Club gucken, die hier Hercule Poirot
gucken.
Und die Murders in the Building, Hercule Poirot, Miss Marple früher geschaut haben. So, das ist so englische Krimikost. Hier jetzt mal mit Schafen. Das ist, glaube ich, das.
Weil das ist ja schon, das mit den Schafen, das infantilisiert es ja schon so ein bisschen, aber es ist nicht für Kinder.
Nee, gar nicht.
Finde ich auch so ein bisschen, finde ich schon auch so ein bisschen schräg.
Ist halt ein Krimi erzählt mit anderen Mitteln.
Ja.
Ich glaube, Kinder will es auch gar nicht ansprechen irgendwie. Mit den Anspielungen, die es macht, damit können Kinder ja auch gar nicht viel anfangen irgendwie.
Das ist nicht die
Generation.
Vorbei. Ja.
Ich habe da also das ist jetzt ein Hot Take. Ich habe so dieses Gefühl dabei, dass es sowas ist, wie nennt man diese Art von Literatur? Young Adult, ich glaube, so nennt man die, gell? Was so noch nicht so richtig Erwachsenenliteratur sein will, aber für Kinder auch völlig ungeeignet. Natürlich jetzt nicht völlig ungeeignet, ja, das ist nicht Hunger Games, schon klar. Aber eigentlich thematisch für Kinder ungeeignet, aber in den Bildern und in der Erzählweise und in den Klischees doch eher ein Kinderfilm oder Kinderliteratur, je nachdem, was man halt da bewerten will. Weiß ich nicht. Vielleicht würde ich anders dazu stehen, wenn ich es vor 20 Jahren gelesen hätte. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin einfach zu alt dafür. Also ich kriege da keinen Zugang.
Ich finde die Besetzung der Sprechrollen auch sehr, fand ich sehr beeindruckend, wer da dabei war. Da ist einfach, taucht auch einfach ein Bryan Cranston auf oder hier ein Brett Goldstein in der Doppelrolle
die auch grandios.
Sehr grandios ist.
Ja, der Patrick Stewart.
Ja, super, das stimmt.
Der ist auch wirklich gut.
Wobei ich vielleicht noch mal die deutsche Version anhören will. Da ist Anke Engelke und Bastian Pastewka natürlich wieder am Start.
Ja. Grund für mich nicht umzuschalten.
Wir haben letzte Woche schon kurz das thematisiert. Wir sind irgendwie durch mit Pastewka und Engelke. Also,
ja,
ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Also ich habe tatsächlich mal für eine Minute umgeschaltet und gesagt, oh nee, das muss nicht sein.
Ja. Aber ich habe auch einen größeren Kritikpunkt. Mein größter Kritikpunkt ist hier, wie gesagt, ich hatte in der ersten halben Stunde am meisten Spaß, aber danach fand ich schon, hat sich auch gezogen. Also mein Problem mit dem Film ist, das ist kein Film, der irgendwie 2 Stunden braucht. Das ist echt bei vielen solchen Filmen, die aktuell rauskommen, warum müssen die 2 Stunden und so lang gehen? Also das ist doch eine Kunst, so einen Film in 75 Minuten schön knapp und mit viel Tempo zu erzählen. Das ist irgendwie verloren gegangen und das ärgert mich.
Das stimmt. Sehe ich ähnlich, ja. Hätte man schon straffen können.
Ja.
Hattest du mir geschrieben schon, dass du es so lang fandest? Habe ich extra darauf geachtet, so kommt es mir zu lang vor, aber ich habe mich halt in dieser Welt, die ich ja so in Erinnerung habe, irgendwie einfach wohlgefühlt, sodass ich es einfach cool fand, wieder da zu sein und einfach zuzuschauen, sodass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat. Ich fand's richtig cool. Es hat mir echt einfach Spaß gemacht und ich habe keine Sekunde gedacht, so, oh, das ist aber jetzt so busy, zieht sich ja so. Keine Sekunde, ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß.
Ich glaube, das ist einfach ein Riesenunterschied, ob man mit dem Buch aufgewachsen ist oder das Buch halt gelesen hat oder nicht. Ich glaube, also.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Und dann werden leider so Witze dann halt auch immer wieder wiederholt. Also zum Beispiel mit diesem Stadtfest oder was das sein soll, was so drei unmotiviert hingestellte Verkaufshütten sind. Aber darauf reiten sie halt so oft drauf rum, dass das nur so drei hingestellte Verkaufshütten sind, dass man halt dann auch irgendwann, ja, den haben wir jetzt 10-mal gehört, den Witz.
Ja, das stimmt. Obwohl er schon lustig war.
Ja, aber hast schon recht, das waren halt jetzt Witze auf Kosten von, Witze aus der Menschenwelt. Und das, was das Buch so charmant gemacht hat, waren halt diese Tierwitze quasi, wenn sie über Menschen reden. Oder wenn sie halt über Tiersachen oder über Schafsachen reden, die halt natürlich ganz normal sind, weil das ja schon immer so ist und so weiter. Und fand ich ein bisschen kurz, sag ich mal, angebunden. Ja. Nee, ich hatte so viel Spaß. Es war einfach, also nicht mal, dass ich mich, ja, ich musste auch mehrfach laut lachen, was mir auch nicht so oft passiert. Und ich habe mich einfach da wohl gefühlt. Also hat mir einfach sau viel Spaß gemacht, den Film zu gucken. Und so ein bisschen, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, so ist halt nicht, wir hauen Pointen auseinander, sondern irgendwie, wie sie ihre Schafe einfach behandeln und sie so sein lassen, wie sie sind. Weißt du, was ich meine? Dass sie halt nicht versuchen, denen jetzt einen guten Gag hinzuschreiben, sondern so, okay, die sind so und dann passiert das natürlich auch. Also eben, weiß ich nicht, das mit dem Vergessen, das mit dem sich über die Straße trauen und so weiter, was da alles passiert. Die Betrachtung von Religion. Also, das war.
Ja, oder von Transzendenz im Allgemeinen, ja.
Ja, genau. Stimmt. Ja, also zum einen, wie es den Schafen geht, aber auch, wie sie verstehen, was die Menschen in dieser Kirche tun und mit dem Lamm und dem.
Das war sehr lustig.
Das mit dem Winterlamm. Gut, das war auch so ein bisschen. War eigentlich klar vom ersten Moment, dass das irgendwie was zu tun hat.
Ja, das war sehr on your nose, das stimmt. Ja. Gibt es sowas wirklich? Weiß es gar nicht, habe ich nicht recherchiert. Dass so Lämmer, die im Frühjahr zur Welt kommen, dass die irgendwie ausgeschlossen werden von den anderen Schafen? Ich weiß es gar nicht.
Keine Ahnung.
Und dann diese französisch sprechenden Schafe von dem anderen Stall.
Haben die Französisch geredet?
Ja, die haben Französisch geredet.
Oh, hä? Ich habe gar nicht geredet.
Für mich klang das auch noch so eine Fantasiesprache.
Ne, der hat Kurier gesagt, also wegrennen. Das war schon Französisch.
Oh. Okay. Habe ich die Kopfhörer nicht laut genug gehabt? Wahrscheinlich. Ich habe das beim Frühstück über zwei Frühstücke verteilt, habe ich den Film gesehen. Deswegen
auf der großen Leinwand von 8 Zentimetern.
Zwischen dem Ei und dem Orangensaft, ja, genau.
Das sind auch diese Schafe, die ich so witzig aussehend finde mit den schwarzen Puschelköpfen.
Genau. Habt ihr kein Gesicht?
Ich finde jetzt gerade nichts zum Thema. Winterlamm, aber irgendwie Glenkill ist gleich irgendwie fünfter oder sechster Treffer, aber es scheint es zu geben, also da ist irgendwas dran und ja.
Okay.
So.
Haben wir noch was dazu? Oder geben wir schon Punkte?
Also ich könnte Punkte ranmachen.
Möchtest du anfangen?
Ja, also ich hatte echt Spaß damit. Wie gesagt, mit ein paar Abzügen. Ich wäre bei 7 Punkten gelandet, aber dadurch, dass er schon Längen hat, muss ich das noch ein bisschen reduzieren und lande am Ende bei 6 Punkten.
Okay. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich habe mehrfach laut gelacht. Ich war ganz in der Welt gefangen. Die Animationen waren für meine zarte Seele gut genug. Und ich habe einfach einen großartig spaßigen Film geguckt. Ich hätte gerne mehr Schafe gesehen, aber ich gebe 9 Punkte und ein Herz. Also
wow,
wirklich, ja, genau mein Gemüt.
Okay. Ja, bei mir nicht. Also, wie gesagt, diese Digitalschafe, die bringe ich einfach raus. Die Story war okay, die Besetzung war gut, die Sprecher waren gut. Ich bin großer Fan von Hugh Jackman und von Sir Patrick Stewart, vor allem in Kombination natürlich. Aber, ja,
und dann noch Brett Goldstein.
Ja, gut, das ist euer Fetisch.
Nur ganz bisschen.
ja, ich tue mir schwer, ich weiß es nicht. Irgendwas, es ist sehr medioker bei mir. Also ich sage 4,5 bis 5.
Bis 5 macht es, wenn man das computertechnisch auswertet, immer kaputt. Das ist nicht so gut.
Ja, aber that's the beauty of it.
Es fällt dann einfach raus, so. Wenn da irgend so ein Dulles steht, dann lösch es einfach. Okay.
Hä? Warum fällt es raus?
Na, wenn ich jetzt hier so ein Programm schreibe und dann stolper ich über sowas wie 4,5 bis 5, dann kann ich entweder mir die Mühe machen, da dann einen Mittelwert auszurechnen, oder ich kann sagen, ja lösch halt.
Musste 4,75 eintragen.
Ja.
4,75 ist okay.
Das ja, ist dann trage ich halt 4,75 ein. Mein Gott. Ihr seid solche Divas, ihr Informatiker. Das ist wirklich schlimm.
Ich nicht, nur der Computer.
Ja, ja. Mhm.
Willst du so eine Liste zusammenbauen oder was? Wo alle Bewertungen drin sind und
wie
der Daniel mit einem Ranking ja, und so am Ende.
Sowas haben wir.
Ja.
Aber es sind halt wahnsinnig viele Filme.
Ja, ja.
Und da sind auch Filme ganz weit oben, wo man sich heute fragt, warum sind die so weit oben?
Ja, ich habe doch immer versucht, so ein Vorhersagetool zu bauen. Und
ah, das war cool, ja.
Das
vermisse ich, dass er nicht mehr das Vorhersagetool benutzt.
Ja, das hat auch gar nicht richtig gut funktioniert.
Ja, aber das wäre das Lustige daran.
Ja, okay, ich muss mal jetzt mit KI programmieren, da macht es ja auch wieder ganz anders Spaß. Sagst du dem so, hier, ich hätte gern das, hier, das sind alle Filme, die wir geguckt haben, geh die alle durch, mach dir eine Liste, mach das, such die Daten.
Das war doch schon mit KI, oder? Also dieses.
Zum Teil war es mit KI, also ja, also ein paar Sachen habe ich mit KI zusammengehauen, aber ich habe anfangs selber programmiert, so wie so ein Tier mit der Hand.
Ja, gerade diese Bewertung, ja, das hat könnte Stefan gut gefallen, weil es diese Punkte anspricht und das Genre ist und so.
Ja, aber das war ML.
Das war schon KI-Zusammenfassung, oder? Nee,
das war Machine Learning.
Ah.
Das war dann gewichtetes Lernen und so ein Kram.
Ja.
Das ist noch quasi die Vorstufe. Aber ich könnte natürlich jetzt mal mit KI einfach sagen, so hier, das sind die Filme, das sind die Bewertungen und ich suche einen raus und du sagst mir, wie ich den finde. Los. Das müsste eigentlich gehen, oder?
So schwer. Glaube ich nicht, dass das geht, aber interessant ist, was rauskommt. Ja,
ja, aber so ähnlich müsstest du es halt der KI sagen und gucken, was die macht. So, auf der Seite Sneakpot gibt es. Und dann, ja,
du müsstest wahrscheinlich irgendwie das noch unterfüttern mit irgendwelchen inhaltlichen Stichpunkten von wie die Genrelisten und sowas.
Der soll das sich selber ausdenken. Der kennt doch, der weiß doch, dass die IMDb gibt, der weiß, dass es Letterboxd gibt. Dann soll er halt da mal die Genres sich rausziehen. Also das habe ich ja beim letzten Mal alles mit der Hand gemacht. Das kann er sich ja selber ausdenken.
Also ich habe heute die KI gefragt, wo Glenkill spielt. Da kam eine lange Antwort raus, die dazu geführt hat, dass ich dann dem der KI gesagt hat, dass er sich bitte ficken soll. Es gibt wirklich kaum etwas, was mich so ärgerlich macht, wie dumme KI-Antworten. Das ist wirklich schlimm.
Ja, aber so Wissenssachen, die muss halt googeln. Also.
Ja, aber das kann doch die scheiß KI für mich machen. Also wenn sie das nicht kann, das verstehe ich nicht. Also
für solche Fälle ist es doch immer noch am schnellsten, auf die Wikipedia-Seite zu gucken und den ersten Satz zu nehmen.
Ja,
da brauchst du keine KI erst anzuwerfen. Nee, also
ja,
wirklich
das
nicht.
Einzige, was halt bei der KI schneller ist, man macht sie auf, man spricht rein. Das ist das halt, was es schneller macht. Okay, aber du hast vollkommen recht, die Ergebnisse sind schneller oder sind besser, wenn ich einfach schnell was google. Vollkommen richtig.
Aber kannst du nicht in Google auch reinsprechen?
Wahrscheinlich, ja. Aber das ist doch ein Armutszeugnis, jetzt mal ernsthaft. Also ja, am Ende mache ich es schon auch, damit ich mich darüber ärgern kann wieder.
Ja, vielleicht.
Aber jetzt, also jetzt mal ernsthaft, also das überhaupt KI zu nennen, ist ja sowieso ein Hohn an sich. Aber also das sollte doch so ein Large Language Model eigentlich können, oder? So dieses offen verfügbare Informationen. Jetzt suchen, eine klare Ansage, was du suchen sollst. Ich möchte eine klare Aussage und ich möchte nicht irgendeinen Scheißdreck. Also, könnte ich wahnsinnig werden.
Ja, nein.
Warum? Warum ist es anders? Jetzt komm.
Weil der ist nicht dafür gemacht, um für dich eine Sache im Internet rauszusuchen, sondern der ist dafür gemacht, um dir so die größeren Sachen zu liefern. Also irgendwie rauszufinden, wer vor 40 Jahren Fußballweltmeister geworden ist. Das ist nicht das Spezialgebiet von der KI. Das Spezialgebiet von der KI ist, sich in einer Unterhaltung oder in einem Wort aufbauen, logisch das nächste Wort zu überlegen. Und da entstehen dann halt so Texte und Unterhaltungen raus. Aber da entsteht nicht unbedingt Wissen raus. Die konkrete aber Sachen.
Können doch recherchieren, die haben doch Zugriff auf die ganze.
Hast du ihm gesagt, recherchiere gefälligst im Internet nach, wo das ist und nicht, weißt du, wo es ist? Weißt du, wenn du mich fragst so, weißt du, wo Glenkill spielt, dann sag ich, irgendwo in England, keine Ahnung. Aber wenn du mich fragst, kannst du mir mal recherchieren, dann gehe ich ins Internet und, also ich betrachte das mehr so als meinen bucklischen Assistenten, deswegen bin ich auch immer so freundlich zu dem. Und sag hier, ich möchte jetzt, dass du es recherchierst, dann recherchiert er. Und ich möchte mit dir einfach darüber reden, wie, keine Ahnung, ich denk mir gerade irgendwas aus, weiß ich nicht, was jetzt mir aus, ach hier, neue Automationen habe ich jetzt gerade für mein Heimautomatisierungssystem, so guck mal bitte in mein Heimautomatisierungssystem, dann macht er das. Und dann, was könnte man denn da noch für coole Sachen machen, die du irgendwo mal gelesen hast? Und dann reden wir darüber und dann diskutieren wir da ein bisschen und dann entwickelt er was. Aber ich frage ihn nicht, wie warm ist es jetzt draußen? So, ja, weiß ich nicht, kann ich irgendwo nachgucken, aber ja, das ist halt. Jo.
Also ich deinstalliere diesen Scheiß jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich bin so leid. Ein Quatsch. Ah,
ich habe jetzt gerade noch einen Fakt zu dem Film, den ich sehr faszinierend finde, von den Leuten hinter der Kamera.
Ja.
Wer das Drehbuch geschrieben hat. Das hat nämlich Craig Mazin geschrieben. Das finde ich sehr wild irgendwie. Das ist der hat Chernobyl gemacht und so.
Oh.
Und The Last of Us und ja, davor so ein bisschen spaßigere Filme, aber Chernobyl und The Last of Us hat er gemacht. Also
okay.
Finde ich sehr eine spezielle Auswahl irgendwie.
Tja. Krass.
So, deinstalliert. Beide. Ich hatte zwei.
Ja.
Ich bin's leid. Ich bin's wirklich leid.
So ein bisschen, als wenn man sein Auto verkauft, weil man nicht beim Triathlon damit teilnehmen darf. Okay.
Stefan, lass jetzt gut sein. Meine Laune wird jetzt wirklich nicht besser und ich werde jetzt wütend langsam. Das ist nicht zuträglich.
Gut, bewegen wir uns zur Droge der Wahl.
Ja.
Ich verschwinde mal kurz und hole meine Droge der Wahl.
Okay. Ja, ich habe einfach nur Cola.
Christoph,
hast du eine Ausrede? Ich bin noch da, ja. Hast du eine Ausrede, warum du Cola trinkst? oder eine Begründung?
Ja, ich wollte mir erst noch irgendwie so eine braune Spirituose kaufen, habe dann den Preis gesehen und gedacht, nee, lass mal.
Das wäre übertrieben. Also ja. Cooler. Ich trinke, weil du mich darauf gebracht hast, Glen Grant.
ein anderer Glen.
Ein anderer Glen. Du hast gesagt, Glenfiddich, aber so. Und da habe ich gesagt, Glenfiddich habe ich, glaube ich, nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht. Doch, mittlerweile, glaube ich, wüsste ich, wo er steht. Aber mir ist aufgefallen, dass ich habe vorhin einen anderen Whisky aus dem Schrank genommen. Und direkt dahinter stand Glen Grant und mir ist nichts dabei aufgefallen. Und es ist nicht dieser Supermarkt Glen Grant, den ich auch nicht schlecht finde. Wahrscheinlich, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber es ist der 10-Jährige und ich finde den sehr, der ist halt sehr gefällig, so ein sehr gefälliger Whisky. Mag ich gern. Sehr weich.
Wahrscheinlich auch nicht sehr rauchig, oder?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der ist so ganz so ein Einsteiger Scotch.
Ja.
Ich bin eben in den Garten gegangen und dachte mir, wenn du jetzt scharf wärst und hier irgendwas Grünes fressen wollen würdest, dann habe ich unseren Rasen angeguckt. Der sieht nicht so aus, als ob man den gerade gerne essen möchte, weil der auch nicht so grün ist mehr. Aber die Minze sieht noch ganz gut aus. Und dann habe ich mir einfach, oder werde ich mir jetzt gleich einen Mint Julep bauen. Ich habe mir schon Crushed Ice eingefroren mit Minze drin. Aber die ist im Moment noch so hart, dass ich da weder einen Löffel noch viel Flüssigkeit dazwischen kriege. Und bevor ich jetzt mir den ganzen Bourbon über den Schreibtisch und den Computer schütte, wärme ich das Glas kurz an und danach mache ich mir einen Mint Julep, den ich schon viel zu lange nicht mehr hatte. So ein guter Drink.
Und was kommt da rein?
Bourbon und ein wenig Zuckersirup und da sind noch Minzblätter unten schon versenkt. Aber
Bitter ist auch noch drin, oder?
Bitter
ist. Ist das nicht so ein
Minz Old Fashioned
im Weizenzimmer?
Ja, ich habe jetzt keine Bitters.
Vielleicht können die auch nicht rein, ich weiß ehrlich gesagt.
Müssen wir mal die Profis vom Cocktail-Podcast fragen, aber.
Nee, war nie so mein Drink. Vielleicht war der zu süß. Es könnte sein, dass da keine Bitters drin sind, ja.
Ja, aber kann man ja reinmachen, vielleicht. Ich versuche das mal rauszukriegen auf irgendeinem Kanal und dann komme ich gleich zurück. Bis dahin, Christoph, du hast letzte Woche schon einen Film angepriesen, nicht ganz, Hoppers, einen Animationsfilm.
Von Pixar, hat ihn irgendjemand gesehen außer mir?
Ich habe ihn nicht gesehen, du hattest ihn auch nicht so hart angepriesen.
Ja, oder? Also ich habe kein Disney Plus aktuell.
Also, ja, Hoppers ist, soweit ich weiß, der aktuelle Pixar-Disney-Film. Und der passt ziemlich gut rein heute, weil er auch dieses Thema sprechende Tiere, die sich aber nicht mit Menschen direkt unterhalten können, thematisiert. Wir haben so eine Ökoaktivismus-Thematik. Eine junge Frau oder Teenagerin, die, ich glaube, sie ist noch Teenagerin, bin ich jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht ist sie auch in 20ern, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist sie jung. Die irgendwie so ein Teich oder sein See, wo eine Biberburg drin war früher, schützen will gegen das Ansinnen des Bürgermeisters, da eine Umgehungsstraße durchzulegen, der die meiste Zeit des Films der Hauptbösewicht ist. Und es ergibt sich dann, dass irgendwelche Forscher noch auftauchen im Film oder in dem Film auch drin sind, die ein System entwickelt haben, wo sie die haben Roboter, die so ähnlich oder die eigentlich genauso aussehen wie Tiere, in diesem Fall wie ein Biber, und die können dann den menschlichen Geist oder die, also sie können das praktisch als so Avatar, ist im Endeffekt Avatar auf Biber, so dass man da mit so einer Apparatur dann praktisch in diesen Biber-Roboter reinschlüpfen kann und dann, und jetzt kommt der Clou, sich auch mit den Tieren unterhalten kann. Also der, unsere Protagonistin, diese Umweltaktivistin, ist dann praktisch in diesem Biber und ist aber in der Biberwelt, also ist bei den Bibern und versucht eben rauszufinden, warum die eben nicht mehr in diesem, also warum, durch was die vergrämt wurden, also die sind nicht mehr in diesem Teich, weil sonst, wenn die noch in dem Teich wären, könnte diese Umgehungsstraße nicht gebaut werden, aber sie sind nicht mehr dort und sie findet es dann raus, woran das liegt und so. Und ja, wir erleben dann eben Tiere auf der Flucht oder Tiere in Vertreibung, die sich zusammenschließen, die aber trotzdem noch Räuber-Beute-Beziehungen aufrechterhalten, was ziemlich unvegan erzählt wird, aber schon auch lustig, muss man sagen. Also sind schon gute Gags, wenn man da nicht zu zart beseitet ist. Aber auch, ja, es ist schon auch ein bisschen runtergebrochen, alles und sehr on your nose. Also ich fand's ein bisschen schwer. Erstmal einerseits eben, dass es so eigentlich plump Avatar eigentlich ist. Und andererseits, dass so diese Ökoaktivismus-Geschichte ja eine Idee zu plump war, eine Idee zu schwarz-weiß. Es kommt dann noch ein zweiter Bösewicht, der wirklich gut ist, ist wirklich sehr, sehr lustig. Es sind sehr tolle Nebencharaktere wieder mal, vor allem die Amphibien und die Reptilien, wirklich toll.
Lizard.
Ja, genau. Ach, du hast ihn doch gesehen?
Nee, das ist im Trailer drin.
Ah, okay.
Das ist natürlich die Szene, die sie im Trailer ausschlachten.
Ja, genau, kein Wunder. Also die, genau, die Lizards sind super und die Frösche sind super. Ja, insgesamt, meine Kinder fanden es toll. Ich fand es so okay. Es war nicht so ein Brett, wie das Pixar-Filme schon häufig waren. Es war einfach ein bisschen zu bemüht. Es war ein bisschen zu wir lösen jetzt die Probleme der Welt. Und ich fand es auch an manchen Stellen ein bisschen fragwürdig, wie sie damit umgehen. So, dass sie sich so mit dem Feind verbünden, um einen noch größeren Antagonisten jetzt aus dem Weg zu schaffen, um sich dann wieder dem Problem zuzuwenden, dass dieser, mit dem wir uns jetzt verbünden, ja die Welt zerstört oder die Umwelt zerstört. So, das fand ich also so haarscharf. Ich weiß nicht. Also, so richtig überzeugt hat es mich nicht. Aber es ist am Ende ist es schon ein Pixar-Film. Also ja, funktioniert schon. Also kann man schon machen.
Jetzt würde mich erst recht interessieren, glaube ich, was du zu der Wild Robot sagst.
Ja, da interessiert mich, glaube ich, mehr. Muss ich mal schauen, ja.
Ist das so dieses, also ich habe das im Trailer so wahrgenommen, dass es dieses Biberwesen für die Menschen total offensichtlich irgendwie, ja, das ist halt so ein össerlicher Roboter aussieht und nur für die Tiere quasi wirklich nicht unterscheidbar wirklich als Biber auftaucht?
Nee, also es ist so, dass sobald man mit seinem Wesen, also mit seinem Geist, also sobald man das Ding übernommen hat, ist es wie ein Biber. Und auch für die Menschen sieht es aus wie ein Biber. Ist nicht unterscheidbar.
Kann dann auch nicht mehr mit den Menschen reden, nur noch mit den Tieren, richtig?
Nur übers Interface. Also kann nicht mit denen reden, sondern nur mit Knopf im Ohr halt. Ja? Also die Menschen müssen halt einen Knopf im Ohr haben, um mit dem Roboter dann zu kommunizieren.
Okay.
Das wird schon auch ganz lustig ausgeschlachtet. So Szenen, wo dann Menschen und Tiere zusammenarbeiten müssen und haben den eben diesen Biber als Dolmetscher praktisch dazwischen. In Autoverfolgungsjagden durchaus aufregend. Also das ist schon gut gemacht, kann man nichts sagen. Aber nee, die Menschen erkennen es im Endeffekt nur dann so offensichtlich, wenn praktisch die Kontrolle über den Biber verloren geht, dann fällt das Ding in sich zusammen als Roboter. Also da ist es dann offensichtlich.
Ach so, quasi, so, wenn sie aus der Matrix rausgezogen wird.
Ja, genau. Genau, okay. Dann ist es so, dann ist es sofort völlig klar, dass das kein Tier ist. Aber sobald man in dem Tier drin ist, ist es vollwertig also der Biber.
Gibt es so ein Übersetzungsgerät, ähnlich wie bei Project Hail Mary zwischen Rocky und dem Ryan Gosling Astronaut?
Ja, so in der Art. Ja, den Bubblefish im Endeffekt, ja. Ja, kann man machen.
Muss man aber nicht.
Werde ich
nicht
auch die noch größte Perle.
Okay. Ja, mach das mal. Kann einem schon gefallen. Ja.
Aber nicht euphorisch.
Nee, bin ich euphorisch. Kann ich nicht behaupten.
Okay. Erik, wie euphorisch bist du bei Silo? Du hast jetzt Staffel 3 angefangen, richtig?
Ja, da sind jetzt die ersten 4 Folgen draußen und.
Kurze Zwischenfrage, Christoph,
hast du begeistert?
Hast du Silo gesehen?
Ich hänge bei Silo in der 2. Staffel und hänge heißt, dass ich wahrscheinlich vor einem halben Jahr damit aufgehört habe. Du wärst jetzt raus. Ich werde es irgendwann weiterschauen. Aber ich weiß nicht, es hat mich ein bisschen verloren. Ich möchte trotzdem ungern zu hart gespoilert werden, ja. Erik.
Ja, ich kann ja vielleicht noch mal kurz die Hörenden abholen, falls sie noch gar nichts mitbekommen haben, noch gar nichts gesehen haben. Silo ist halt
so. Oder wieder vergessen haben hier.
So eine postapokalyptische Welt, also wo man ziemlich schnell sieht, dass über der Erde irgendwie alles zerstört ist, verrottet, grau, es sind irgendwelche Stürme unterwegs und die Menschen, die leben halt alle in so einem Silo, was so
ja, und so kontaminiert halt, gell? Also man kann halt nicht raus.
Was halt so unterirdisch ausgegraben ist und da erleben wir dann Menschen, wie sie sich so versuchen, da drin zu überleben und auch so ein bisschen wie die Obrigkeit da drin versucht, irgendwie die Kontrolle zu behalten, weil wenn es sowas gäbe, wie dass Leute da einen großen Aufstand machen und raus wollen, dann kann es halt ganz schnell vorbei sein mit den, wie es bisher ja scheint, wirklich letzten Menschen, die da noch irgendwie unterwegs sind.
Wir müssen da vielleicht ein bisschen, weil ich hatte auch, bin zu Silo, glaube ich, über euch gekommen, meine ich. Und was in den Besprechungen immer so ein bisschen verloren geht, ist, über welche Dimensionen wir da reden. Weil unter Silo verstehen die meisten Leute ja nicht das, was wir da sehen. Ja, also das ist halt ein riesiger Megakomplex unter der Erde. Also das ist eher so wie hier diese Judge Dredd-Hochhäuser, nur halt unter der Erde. Also es ist richtig groß. Also
ja,
das ist so ein kleiner Mikrokosmos.
Das sind, glaube ich, so mindestens 300 Etagen, also Levels, aber die Levels haben, glaube ich, auch noch mal, zumindest in der Serie haben sie noch mal Unterlevels, so Unteretagen. Ja. Und
so eine große, so eine große Wendeltreppe mit unheimlicher Möglichkeit, in die Tiefe zu stürzen. Es ist schon wahnsinnig gut designt, muss man schon sagen. Also es sieht super aus.
Wobei sie es, glaube ich, also wenn ich so, ich lese ja immer so im Subreddit mit rum, und was ich so in den Buchlesern so mitbekomme, ist, dass sie es immer so wahrnehmen. In der Serie ist es noch mal deutlich größer gemacht worden, als es ihnen in den Büchern vorkam, sage ich mal.
Ja, das ist aber auch subjektiv, gell?
Da gibt's zum Beispiel, da ist es zum Beispiel eben bloß so eine Stahlgittertreppe in der Mitte und nicht so eine riesige Betontreppe.
Ah ja.
Also ich habe das erste Buch mal angefangen zu lesen, bin da auch noch nicht bis zum Ende gekommen. Und ja. Aber ich verstehe genau, kann genau mir denken, warum du in der 2. Staffel irgendwie rausgefallen bist. Weil, wenn ich das richtig sehe, decken die ersten 2 Staffeln das erste Buch ab. Und die erste Staffel sind halt 2/3 und die 2. Staffel walzt irgendwie das letzte Drittel von diesem Buch so unendlich aus. Also ich fand auch, sich irgendwie mega gezogen, war mega lang, wie auch es irgendwie, gerade wenn es dann zu diesen anderen Silo geht und diesen, was da so drin ist. Da kennt man ja auch nichts drin. Das haben sie auch irgendwie ein bisschen verkackt schon.
Und
klar, sie wollen irgendwie darstellen, da ist nichts unterwegs, da ist es total dunkel drin. Aber man muss es halt trotzdem irgendwie so beleuchten, dass man was am Fernsehen sieht.
Und ja, genau, dunkel ist auch immer so ein Problem, das stimmt. Also gerade in der Serie ist mir so auch aufgefallen, dass die Dunkelheit schon ein Problem ist. Wie ist es jetzt in der dritten Staffel? Ist das, kriegen sie da die Kurve?
In der dritten Staffel kriegen sie sehr die Kurve. Also da sind sie sehr viel schneller am Erzählen. Wieder. Sie haben dann auch so 2 Handlungsebenen, weil sie jetzt auch in die Vergangenheit gehen und das scheinbar jetzt halt auch aus zwei Zeitebenen irgendwie erzählen, warum es dazu gekommen ist, dass die Leute in dem Silo sind. Mhm. Das haben sie auch in einem Interview oder irgendwie im Trailer haben sie das gesagt, dass wohl am Ende der Staffel soll es klar sein, warum wir eigentlich da sind, wo wir sind.
Die wissen gar nicht, was passiert ist.
Das ist zu lang her. Die sind da seit Generationen und haben so im Endeffekt halb religiöse Überlieferungen, die aber sich hauptsächlich darauf, also weniger deskriptiv sind, sondern mehr darauf versteifen, wie sie zu handeln haben und an was sie sich halten müssen, an was für Regeln und so. Und im Endeffekt ist Wissensermittlung und gerade geschichtliche Wissensermittlung und gerade auch so das Sammeln von irgendwelchen Sachen aus von früher, auch Informationen, ist strengstens verboten. Also das ist schon ein extrem faschistisches System, was da beschrieben wird.
Genau, da gibt es diesen Pakt, auf den sich immer wieder bezogen wird. Und es gibt zwar Technologie, also Computer, das sind also halt über solche Terminal-Computer und die sind sehr, sehr restriktiv irgendwie. Also die dürfen nicht alle benutzen, sondern nur so spezielle Personen und die können auch nicht untereinander miteinander irgendwie groß kommunizieren. Es gibt kein Internet und sowas. Und
wohin auch?
Ja, das meiste, was an Nachrichtenkommunikation ist, gibt es halt wirklich dann solche Porter, die Treppen hoch und runter laufen mit so einem Regal als Rucksack, wo alle möglichen Waren und halt auch Zettel mit hin und her transportiert werden können. Also das wird halt alles zu Fuß da irgendwie.
Das ist eigentlich schon so ein Rückschritt ins 19. Jahrhundert, so ein bisschen. Ja. Das ist so ein bisschen steampunkig alles. Was auch den Reiz natürlich auch ausmacht.
Ja.
Ja, ich glaube, ich schaue mir das schon mal an. Da komme ich schon noch irgendwie hin.
Ja, das Gute ist halt auch, man kann ja jetzt die zweite Staffel bingen. Also, das war, glaube ich, auch so ein bisschen anstrengend, dass das zu der langsamen Erzählweise noch dieser wöchentliche Rhythmus dazu kam.
Na, ja, den Quatsch mache ich ja eh nicht mit. Das ist ja. Nee. Da warte ich, bis alles da ist. Dann schaue ich es dann.
Gut.
Okay. Kurzer Rücksprung. Ich habe doch bitter noch in mein Getränk reingemacht. Sonst ist es echt einfach süße Limo. Oder nicht mal Limo, weil es ja nur Bourbon ist. Und dann ist halt ein Old Fashioned mit Minze dran. Das kann man schon gut machen.
Ja.
Ja.
Ach, eins noch. Tim Robbins spielt da natürlich so ein, also der ist der Head of IT da und der spielt so ein so einen wunderbar sinistren Antagonisten. Das ist echt herrlich, dem beim Spielen zu gucken.
Ja. Das ist wirklich ein ekelhafter Bösewicht, muss ich wirklich sagen.
Okay, weiß jemand, wie es weitergeht? Ach ja, ich weiß es. Der Christoph hat einen Film geschaut. Der steht aber hier nur auf Norwegisch drin.
Ja, dann lies doch mal vor.
Die Kunst. Ey, meine Brille ist so schlecht geworden. Ich kann nicht mal das lesen. Es ist zu klein hier. Lies mal vor.
Okay, Kunst nur denken negativ. Also die Kunst des negativen Denkens. Das ist ein Film, mit dem ich keine Geschichte habe, aber so fast. Als ich damals in Norwegen war, da war der gerade irgendwie groß gewesen. Also der war irgendwie so ein Phänomen in Norwegen gewesen oder war halt ein bekannter Film damals. Das ist von 2006. Und ich war 2008 in Norwegen und da kam der dann gerade als DVD. Ich habe mir den damals auch gekauft als in Norwegen auf DVD und habe ihn nie geschaut. Keine Ahnung warum. Und der wurde so als schwarze Komödie oder sowas angepriesen. Und ich hatte ihn viel lustiger erwartet. Er ist gar nicht lustig.
Okay.
Also das meinten die wohl mit Schwarz, das Schwarze an der schwarzen Komödie. Ich finde, das ist gar keine Komödie. Also ja, der hat so komödiantische Elemente, aber also es handelt von einer Selbsthilfegruppe für auf verschiedene Arten behinderte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen. Und zwar sehr unterschiedlich. Also unser ja, wenn ich so sagen will, der Protagonist ist jemand, der im Rollstuhl sitzt und ziemlich, ja, ziemlich einen Blues schiebt. Eigentlich immer nur Kriegsfilme schaut, Johnny Cash hört und einen riesigen Revolver auf dem Schoß liegen hat. Also immer so ganz kurz davor ist, sich umzubringen. Und seine Frau ist ist darüber nicht wahnsinnig begeistert und holt eine Selbsthilfegruppe ins Haus. Und in dieser Selbsthilfegruppe geht es eben darum, um die Kunst des positiven Denkens. Also sie versuchen immer positiv zu denken. Und das sind so ganz, ganz unterschiedliche. Da ist eine dabei, die hat so hauptsächlich Ängste. Dann eine andere, die einen ganz hohen Querschnitt hat. Und dann noch einer, der, ich denke, der hat irgendeine spastische Sache. Ich weiß nicht, redet auch, das ist aber auch nicht so ganz konsequent. Redet mal und dann redet er wieder nicht. Oder ist, keine Ahnung. Also kenne ich mich auch zu wenig aus. Ist auch eigentlich egal. Es soll halt so ein Potpourri an unterschiedlich gehandicapten Menschen sein. Und die Idee ist halt, den da irgendwie aus seinem Blues rauszubringen. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht, sondern es geht halt genau in die andere Richtung. Er sorgt dafür, dass diese Gruppe halt komplett kippt ins Negative und dass die halt sich ihren, ja, dass im Endeffekt rauskommt, dass das diese Kunst des positiven Denkens, dass es halt hohle Phrase ist und dass es eben, dass die eben so unter der Oberfläche ganz viel am Köcheln haben und auch gerade was Partner angeht. Also sind dann auch Partner zum Teil dabei. Also von der mit dem hohen Querschnitt zum Beispiel ist halt der Mann mit dabei, der sich verantwortlich fühlt für diese Querschnittslähmung. Mhm. Und da ist dann, ja, wird ganz viel thematisiert, so, ja, Schuld und wie lange steht man dann zueinander? Wie ist das, wenn man sich dann auseinanderlebt und hat man dann eine Verpflichtung, zusammen zu bleiben? Und Sexualität spielt auch eine Rolle und sowas. Also da spielt ziemlich viel mit rein und wird ziemlich viel thematisiert. Und das ist schon so, das gibt schon Impulse zum drüber nachdenken. Aber insgesamt ist es schon einfach auch eine krawallige, ich will nicht sagen Komödie. Es ist nicht ganz so, wie das, was ich neulich besprochen habe, nicht ganz so surreal, grotesk. Aber es ist in seiner Menge schon auch übertrieben und dann auch.
Ist schon eher ein Drama oder ist es? Also ist es schon so düster?
Ist ganz schwer zu sagen. Also ich würde auch eher sagen, es ist eher ein Drama als eine Komödie. Also dieser Begriff schwarze Komödie, ich finde, dass das einfach, da macht man sich einfach leicht, indem man sagt, ja, es ist keine Komödie, aber auch kein Drama. Ich nenne es mal schwarze Komödie. Also das finde ich zu simpel. Weil es ist eigentlich keine Komödie. Es ist, ja, es hat so ein paar komödiantische Aspekte, aber also eher, es bleibt dann schon eher der Kloß im Hals stecken, muss man schon sagen.
Okay.
Aber es ist schon sehenswert. Also ich kann schon verstehen, warum der Film erfolgreich war damals. Ich weiß nicht, wie erfolgreich er wirklich war.
War der nur in Norwegen erfolgreich oder war der überall?
Weiß ich nicht. Also ich war halt damals gerade in Norwegen und damals hatte man so das Gefühl, das ist der Shit, ja. Also was ich auch schon ein bisschen erstaunlich finde, weil so richtig massenkompatibel ist er dann doch eigentlich auch nicht. Also wäre er bei uns jedenfalls nicht, ist er vielleicht in Norwegen, ich weiß es nicht.
Er hat den NDR Filmpreis gekriegt.
Na, siehst du mal.
Also
kann ich verstehen. Also ist schon ein guter Film, der auch so ein bisschen zum Nachdenken anreizt, anstößt. Aber ja, es ist halt so ein Kammerspiel, so ein bisschen abgedrehtes Kammerspiel mit absurden Gestalten, mit ein bisschen zu absurden Gestalten, der aber schon die richtigen Fragen auch stellt. Also es ist kein schlechter Film. Kann man okay, schon machen.
Ja. Ich hatte ihn ja auf der Liste, aber wir waren gestern irgendwie erst um 11 nach 11 fertig mit unserem Online-Spielen. Aus der Gruppe habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir haben so online Escape Games immer gemacht und mittlerweile machen wir so online Kartenspiele, wo du halt, weiß nicht, vorher sagen musst, wie viele Stiche du machst und jede Runde gibt es irgendwie mehr Karten und es wird immer durcheinander, es gibt dauernd so Chaos-Karten und es ist sehr unterhaltsam, eine Gruppe von Leuten, die ich sonst eigentlich gar nicht treffe, irgendwie ja, über
was
mein
für ein Spiel ist das?
Lisco, was ähnlich heißt, war da, ich muss raussuchen.
Ist es ein reines Online-Spiel oder ist es eine Online-Variante von einem Brettspiel? Oder von einem
nee, Karten? Das ist eigentlich, ich glaube, es ist ein reines Online-Kartenspiel.
Ah, okay.
Da, Lisco heißt das. Lisco, okay. Online-Kartenspiel, also du musst halt irgendwelche, also es gibt vier Farben, eine Farbe ist Trumpf und dann gibt es aber noch so andere Karten, irgendwie Drachen, die alles abstechen, also die alle Stiche machen, Schlangen, die gar keinen Stich machen, dann gibt's aber einen, der alle Schlangen zu Drachen macht oder alle Drachen zu Schlangen, je nachdem, was du, der die Karte legst, möchte, dann kannst du die Trumpffarbe ändern und in der ersten Runde hast du halt eine Karte, musst sagen, wie viele Stiche mache ich, also wenn du einen Drachen hast, weißt du, okay, alles klar, ich mach den Stich.
Klingt ziemlich wie Wizard eigentlich. Hast du das mal gespielt?
Nee.
Also es war so ein Kartenspiel, Wizard war vor 20 Jahren populär. Ich glaube, es ist immer noch populär. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie das, was du beschreibst.
Okay, ja, aber also genau, du legst dann halt irgendwie Karte raus und also eher ist es so wie so ein Lege- und Stechspiel und dann gibt es halt immer noch diesen Chaos-Faktor dazu. Also du kannst auch ein Ei legen und in dem Ei ist halt irgendeine Karte drin. Und das erzeugt halt einfach Chaos. Du kannst vorher eben sagen, welche von diesen Bonuskarten du dazu haben willst und welche nicht. Und ja, das ist sehr unterhaltsam. Okay,
ganz gut.
Man kann dem anderen halt einfach irgendwie mal was reindrücken. So, hier, du wolltest einen Stich haben, alles klar, ich gebe dir nochmal einen und den nächsten kriegst du auch noch, weil wir alle unsere Karten einfach abwerfen.
Ja, und das spielt man mit Headsets oder kommuniziert man sonst gar nicht miteinander?
Man kann kommunizieren, man muss aber nicht. Also eigentlich ist es nur Karten legen. Wir treffen uns halt quasi, machen so ein Videocall auf, reden so ein bisschen, wie es gerade geht, was los ist und so. Und dann spielen wir eine Runde und dann reden wir wieder. Manchmal reden wir auch zwischendrin einfach, weißt du, so Spiel läuft, aber irgendwie es kommt gerade ein Thema auf, dann wird halt ein bisschen über das Thema gesprochen und dann spielen wir wieder weiter. So, immer einfach eine Möglichkeit, uns zu treffen und die guten oder gut bewerteten Escape-Spiele, Online-Escape-Spiele haben wir jetzt alle abgeklappert und da hatten wir irgendwie so dreimal einen Reinfall oder zweimal einen Reinfall und haben jetzt irgendwie das gefunden für uns, was wir spielen. Und dann haben wir noch so eine lustige stille Post-Variante gefunden, wo da spielst du auch zu viert. Als erstes schreibst du einfach einen Satz auf, irgendwas, weiß ich nicht, der Fußball fällt ins Tor oder morgen geht die Sonne auf, irgendwas. Dann kriegt es der Nächste, der muss das zeichnen. Dann kriegt es der Nächste, der muss beschreiben, was er sieht, ohne das Initiale zu lesen. Und dann kriegt es der Übernächste und der muss wieder zeichnen. Das funktioniert mit 4 Leuten, geht so. Mein Cousin hat das irgendwie mit 10 Leuten gespielt und es wird halt mega lustig, weil halt du zeichnest irgendwas, also es macht halt immer diesen stille Post-Effekt. Irgendjemand erkennt auf einem Bild was, schreibt das versucht jemand zu zeichnen, jemand anders erkennt natürlich was anderes auf dem Bild und dann bei 10 Leuten oder so macht das halt dann wilde Runden. Da zeichnest du dann ein paar Bilder und schreibst ein paar Sätze, was du gesehen hast. Das ist auch ein saulustiges Spiel gewesen.
Ist das Gartic Phone?
Ja, das Gartic Phone.
Ah.
Ja. Zu viert geht so, also ganz nett, aber wie gesagt, mein Cousin, die haben das zu 10 gespielt, das muss so lustig gewesen sein. Das wird halt einfach absurd. Ja, wie sind wir jetzt hier gelandet?
Keine Ahnung.
So.
Was haben wir als Nächstes?
Christoph, du bist schon wieder dran, du hast nämlich noch ein Buch gelesen oder gehört? Gehört, gell?
Gehört,
das Flüstern der Feigenbäume. Ich habe gestern die ersten Feigen geerntet bei meinem Vater im Garten.
Wow, das sollte ich auch mal gucken bei mir.
Richtig. Es war schon ziemlich duster. Da fasse ich so einen an, so, oh, die ist ja weich. Oh, die sind schon reif. Und dann musste ich ein paar verspeisen direkt.
Hm. Ja. Ja, ich muss ich auch mal gucken. Ich bin ja nicht so der größte Feigenfan. Ich habe zwar zwei Feigenbäume im Garten.
Ich esse die auch immer nur vom Baum. Ich nehme mir dann immer drei mit und zwei davon vergammeln, weil ich dann, wenn ich zu Hause bin, auch keine Lust mehr habe, die zu essen. Aber wenn ich da bin und die vom Baum mir holen kann, dann esse ich die super gerne.
Hm. Ja, ich habe das Flüstern der Feigenbäume gehört von Elif Shafak, eine britisch-türkische Schriftstellerin, auf die ich über TikTok gekommen bin.
Ah ja, natürlich, wie denn sonst?
Und zwar wegen ihres guten Musikgeschmacks. Und da habe ich eben dieses Buch als Hörbuch bei Spotify mir angehört. Und das ist ein sehr schönes Buch, das ist so ein bisschen magischer Realismus. Spielt in London und auf Zypern. Und zwar über die Zeiten hinweg, also übers vergangene Jahrhundert hinweg, also gerade so die Zeit des Zypern-Konflikts, also so in den ja schon beginnenden 50ern, aber dann auch vor allem in den 70ern, wo eben dann Zypern geteilt wurde und wo eben Bürgerkrieg war und haufenweise Menschen getötet wurden und so. Und das Spannende an diesem Buch ist, oder eins der spannenden Sachen ist, dass nicht nur aus der Sicht von Menschen erzählt wird, sondern aus der Sicht von allem Möglichen, also aus der Sicht von einem Feigenbaum zum Beispiel. Wir haben da einen zentralen Feigenbaum, der in Zypern, also in Nikosia, in einer in einem Gebäude wächst, also in einem Restaurant. Und dieses Restaurant ist so der Kulminationspunkt für unsere Geschichte. Wir haben da ein Liebespaar, bestehend aus einer Türkin und einem Griechen, also türkische Zyprerin und also beide Zyprer, aber eben jeweils aus den dann später verfeindeten ethnischen Gruppen. Und und wir springen dann auch ins London der quasi Jetztzeit, wo wir dann nur den Mann dieses Liebespärchens noch haben und die Tochter und den Feigenbaum, weil er hat nämlich einen Ast des Feigenbaums mitgenommen und in London
Das ist aber eine schöne Idee.
Und genau, und das ist vor allem deswegen eine schöne Idee, weil dann eben der Feigenbaum in London von seiner Zeit erzählt in Zypern damals. Also wir haben praktisch einen...
Wem erzählt er? Dem Zuhörer? Also dem Zuhörer. Leser? Quasi.
Dem Leser erzählt er das, genau. Und es ist halt magischer Realismus, also es ist schon so, hat so ein bisschen was von Salman Rushdie auch. Also der kommt dann so vom Hundertsten ins Tausendste, der Feigenbaum, erzählt dann irgendwas über die, wie Bäume miteinander kommunizieren und erzählt halt über irgendwelche Tiere und über irgendwelche, aber auch über menschliche Geschichte, also über wie das dann war mit dem Bürgerkrieg in Zypern und wie er halt die Menschen belauscht und da eben dann auch dieses Zwischenmenschliche mitbekommt und sich dann in die diesen einen Protagonisten von diesem Liebespärchen so ein bisschen verliebt, weil der sie eben nach England gebracht hat und so. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ist sehr schön gemacht und es erzählt einfach sehr viel. Also es erzählt halt einerseits so eine diese politische Geschichte, es erzählt diese Liebesgeschichte, es erzählt aber auch eine Geschichte von der Tochter, Thema so mit Generationentrauma umgehen, hat auch was dieser Konflikt zwischen traditionellem Leben und Glaube und Wissenschaftshörigkeit, würde ich gar nicht sagen, sondern dieses Konzentrieren auf Wissenschaft und also es ist so so unheimlich viele so Konflikte, die aber miteinander sehr gut verwoben werden und sehr geschmeidig ineinander greifen. Es ist ein unheimlich gutes Buch. Es macht wahnsinnig Spaß.
Okay, toll.
Und eben mit so kleinen süßen Ideen, wirklich, wirklich süße Ideen. Also das Ende ist wirklich herzallerliebst. Und aber eben auch sowas, irgendwie der Baum, der irgendwo rumsteht und dann einmal bestimmtes Wissen bekommt oder uns Dinge erzählt, die er gar nicht wissen kann, weil er halt ja nur in England gestanden hat und da in diesem Gasthaus, ja, aber dann kam irgendeine Mücke vorbei und hat irgendwie damit angegeben, wen sie alles gestochen hat und so. Und dadurch erfährt dann der Baum irgendwas, was er uns wieder erzählen kann. Oder irgendein Pilzmyzel hat es von einem anderen Baum ihm die Information übertragen. Und so. Also, es ist sehr, sehr cool und sehr, ja, magisch auf eine gewisse Weise, aber auch wissenschaftlich. Also da ist schon auch ein wissenschaftlicher Kern immer irgendwie mit drin. Man lernt auch was tatsächlich Wissenschaftliches. Also auch sowohl biologisch als auch geschichtlich. Also es ist wirklich cool. Also hat viel Spaß gemacht.
Das klingt echt super.
Ja, ist wirklich gut.
Ich gleich und, mal auf meine Liste von, das sollte ich dringend mal hören oder lesen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt direkt beim nächsten Buch von ihr angelangt, höre jetzt direkt das nächste von ihr, was nicht in Zypern spielt, sondern im Kurdengebiet, also von Jesiden im weitesten Sinne handelt, aber auch geschichtlich sehr weit zurückgeht, also so in vorgeschichtliche Zeit und so. Und da ist auch ein bisschen wieder, da sind jetzt Wassertropfen, die irgendwas mitbekommen. Und die halt ewig sind, ne? Weil Wasser ist ja im Endeffekt ist ja ein ewiger Kreislauf. Okay. Und es geht hier um die Erinnerung des Wassers, wie das Wasser eben hier etwas mitkriegt und da etwas mitkriegt und sich daran erinnern kann. Das ist natürlich auch wieder so magischer Realismus. Aber okay.
Also so ein bisschen, wie heißt das?
Irgendwas, die Flüsse im Himmel oder sowas? Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt.
Am Himmel der Flüsse sehe ich gerade. Das ist,
ja, genau.
Oder? Am Himmel, ist krass, Flüsse, wie, ja. Krass, wie gut die bewertet sind hier. Ich klicke jetzt gerade durch Amazon, um irgendwann mal
zu orientieren. Es ist auch wahnsinnig gut. Es ist wirklich sehr, sehr zurecht, muss man ganz ehrlich sagen. Und sie hat, also wie ich auf sie gekommen bin, eine Autorin, die seit ihrer Kindheit schon hartes Metal hört. Und ich hatte irgendwie in so einem Interview-Schnipsel, wo sie was sehr Intelligentes zum Metal-Musik gesagt hat, was mir komplett aus der Seele gesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber es war einfach sehr intelligent und sehr, wo ich mir dachte, ja, das ist genau mein Gedanke dazu, ja. Danke schön. Und irgendjemand hatte drunter kommentiert, okay. Direkt eine nächste Autorin auf meine Leseliste. Da dachte ich, ja, okay.
Eigentlich stimmt eigentlich.
Ja, genau. Ja, sehr gute Haltung einfach. Und das merkt man auch in den Büchern. Das ist, ja, voller guter Haltung. Macht Spaß. Große Empfehlung.
Okay. Meinst du, das war's für meinen Vater? Ich suche ja immer nach besonderen Büchern für ihn, die er sich auf keinen Fall kaufen würde.
Ich weiß nicht, hat er Salman Rushdie gelesen?
Glaube ich nicht. Nee.
Ist was für meinen Vater, fällt mir auf. Der hat nämlich schon sehr viel Salman Rushdie gelesen.
Oh, siehst du.
Gute Idee.
Direkt mal auf die Weihnachtsgeschenkeliste schreiben.
Ja, genau.
Ja, vielleicht lese ich es und dann gucke ich, ob ich es verschenke.
Ja.
Ich finde es ja immer schön, wenn man so Buchempfehlungen kriegt.
Ja. Von mir nicht so häufig.
Nee, aber wir haben doch noch eins zusammen, dieses Computerspielerbuch. Das haben wir doch auch gelesen.
Hin und wieder, alle 10 Jahre lesen wir mal ein Buch zusammen.
Ja, ja, reicht doch. Erik, hast du noch ein Buch für uns?
Nee,
jetzt haben wir ihn geweckt, es tut mir leid. Sorry.
Also das letzte Buch, was ich jetzt dieses Jahr gelesen habe, Gehörbuch lesen, ist Der Astronaut. Also Project Hail Mary. Ja. Das war auch wirklich, das war sehr gut und humoristisch und an einigen Aspekten noch besser als der Film.
Vielleicht hätte mir dann der Film auch besser gefallen, wenn ich das Buch
gelesen. Da fällt mir ein, wir haben einen grandiosen Kommentar vom Jan bekommen in unserem internen WhatsApp-Kanal. Das wollten wir eigentlich diese Woche spielen. Ich denke, wir kommen nächste Woche nochmal zu Project Hail Mary zurück, weil das kriege ich jetzt so schnell nicht vorbereitet.
Okay.
Du meinst, wenn der Bob da ist?
Ja. Vielleicht hat er den im Urlaub geschaut. Aber da hat Jan auf jeden Fall noch mal was, ein sehr gute natürlich zur Spracherwerb und Kommunikationsaufbau ein paar Sachen gesagt. Das sollten wir euch nicht vorenthalten. Deswegen nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche.
Gibt's den Jan.
Ja. Kann ich schon drauf freuen.
Ja. Oder Jan hast du nächste Woche. Okay. Nee, nächste Woche kommt der Bob aus dem Urlaub zurück. Da haben wir genug Themen, glaube ich.
Ja. Was haben wir denn noch heute?
So, jetzt wird's spannend. Der Erik hat es nämlich angeteasert mit, es gibt neue Säle im Rundkino. Neue Sitze, Gott.
Ja.
Neue Säle im Rundkino. Jetzt hol uns mal, als wir die beiden Male in Dresden waren, also wo wir zusammen in Dresden waren, Christoph, haben wir.
Ist schon ein bisschen her.
200 bis 300 Leute standesgemäß abgefüllt. Aber wir hatten nicht so viel Zeit, um Kino zu gehen oder groß. Ich glaube, an einem Mal waren wir relativ früh da und konnten noch ein bisschen durch die Stadt laufen. Aber viel mehr haben wir leider von Dresden noch nicht gesehen. Wir waren
hauptsächlich am Weißen Hirsch oben.
Genau.
War der da auf so einer Cocktailmesse oder was?
Nee, das war eine Feier von einem Alumni-Verein, oder?
Ja, genau. Es war so ein Abschluss, Uni Semesterabschlussball Dings. Oder Abschlussfest.
Aha. Und
da kannten wir Leute und durften dort ein paar Drinks und das Volk werfen.
Wir können es ja benennen, wie es ist. Es war meine Schwägerin und mein Schwiegervater.
Der ja auch schon hier in der Sendung war. Ihr kennt ihn ja alle mittlerweile.
Genau.
Ja. Genau, die haben da studiert und dann sind wir da hingefahren und haben.
Ja, und das war aber nicht, als wir da studiert haben, sondern das war im Nachhinein.
Da waren die schon. Ex, gell? Ja, kann sein.
Ja, da waren die schon mehrere Jahre raus und dann so ein Alumni-Treffen gemacht. Mhm. Und da haben wir die Drinks gemacht. Aber da haben wir nicht so wahnsinnig viel Zeit in Dresden selbst unten. Da haben wir die meiste Zeit am Weißen Hirsch. Also, hol uns mal ab. Was sind die Rundkinos?
Ist das, also das Place to be in? Das ist auf der Prager Straße hier, auf dieser großen zentralen Einkaufsmeile in Dresden. Ist das so ein altehrwürdiges Kino, würde ich mal sagen. Das wurde in den 70er Jahren halt zu DDR-Zeiten gebaut. Und das ist halt wirklich so ein zylindrischer Bau. Ich habe euch ja gerade Wikipedia-Artikel mit dem Bild reingeschickt. Und das ist wirklich so, wenn man da sieht, dieser oberste Zylinder, da ist ein riesengroßer Saal drin. Also das ist wirklich, die werben auch, dass das Sachsens größte Leinwand wäre. Das ist wirklich so ein Saal, wenn du da in der Mitte sitzt, bist du da auf dem Platz 25 und der hat halt irgendwie 20 oder wie viel Reihen nach hinten. Also das ist wirklich so ein Riesensaalding. Und das haben sie jetzt hier, der war jetzt eine Weile zu, den haben sie jetzt renoviert und schön gemacht.
Wie habe ich das denn zu verstehen? Wie ist denn da die Leinwand drin?
Na, die ist halt so ein bisschen gekurvt, gebogen. Und warte mal.
Und jetzt ist da praktisch wie in so einer Arena oder was?
Ja, die ganze oberste Etage, bis auf halt das Treppenhaus, wo du da noch ein bisschen einen kleinen Raum davor hast, ist halt dieser riesige Saal, mehr oder weniger. Genau. Und da sind unten im Keller, das ist ganz lustig, also der hat nur riesige Säle und unten im Keller so 4, 5 total intime Säle, die bloß 6 oder 7 Reihen haben. Also, Und den haben sie jetzt halt neu gemacht irgendwie mit schicken einfärbbaren LED-Streifen in den Seiten drin. Sie haben jetzt oben hinten drin noch solche D-Box-Sitze gemacht. Und genau, da habe ich diese Woche, hier ist noch ein cooles Bild. Ich teile euch das gleich mal noch. Wo man so einen Schnitt sieht, wie das angeordnet ist. Und da habe ich diese Woche die Wiederaufführung von The Dark Knight gesehen, nachdem ich jetzt gerade schon meine Nolan-Woche hatte. Also ich hatte letzte Woche Odyssey gesehen, in dem anderen Kino nebenan, was ich auch gleich noch erkläre. Und diese Woche eben The Dark Knight. Und ja, ich finde den Saal, der ist schön geworden. Und haben halt die Sitze komplett ausgetauscht, deswegen hatten sie auch irgendwie letztens so ein Werbeverkaufsding drin, wo sie alte Kinosessel verkauft haben. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie, okay, entweder machen die D-Box-Sitze rein oder tun sie das ganze Ding irgendwie neu bepolstern.
Hast du dir einen gekauft? Steht bei dir zu Hause jetzt ein echter Dresdner Kinosessel im...
Nee, hab mir keinen gekauft.
Nein?
Boah, aber mehr als 1000 Plätze in einem Saal, das ist schon krass.
Geil. Ja. Also ja, ist sicherlich anstrengend, aber ist doch so ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, oder?
Ja, das ist schon heftig.
Also wenn du da jetzt eben nicht Sneak, sondern so einen richtigen Film.
Ja, und die in The Dark Knight, also das...
Ja, laufen dann nur so besondere Sachen oder ist das auch ganz normales Kino?
Das ist ganz normales Kino. Und das war eben bisher so der größte Saal, also der speziellste Saal, den sie hatten. Da haben sie immer halt die großen Blockbuster drin gezeigt, die größten. Und jetzt haben sie halt noch den IMAX-Saal dazu gekriegt. Da verteilt sich das jetzt natürlich ein bisschen anders. Aber die haben auch schon manchmal so spezielle Aktionen da drin noch gemacht, also so wie Buchlesungen und sowas. Also Christian Fjell wäre der hier ein größerer, bekannterer Fußballer in Dresden ist, als der seine Biografie vorgestellt hat, hat er halt vor dem vollen Saal irgendwie eine Lesung gegeben. Das war schon auch
cool.
Speziell. Ja, das ist halt so ein altehrwürdiger DDR-Saal. Und als ich hier angefangen habe, 2008 Berufsschule zu machen, also da musste ich immer alle 14 Tage musste ich da hier nach Dresden und das war so Block-Sache. Und da liefen damals noch nicht so viele wirklich Kinofilme da drin. Da hatten die sich mehr so auf 3D-Filme spezialisiert, was aber da eher so 3D-Naturdokus waren. Und dann ist das aber immer mehr zu... Die Naturdokus sind mehr oder weniger immer weniger geworden und es ist mehr das typische Hollywood-Filmprogramm reingekommen.
Und es lohnt sich da drin auch, also da ist richtig,
es lohnt sich
da knallt es dann richtig. Das ist laut und volles Rohr, oder?
Ja, noch nicht so übertrieben laut, würde ich sagen. Also es gibt nebenan noch das andere Kino, den Kristallpalast.
Okay, ja, es gibt gleiche Gebäude oder?
Es gibt zwei Kinos auf der Prager Straße direkt nebeneinander. Und das eine ist eben dieses Rundkino und das andere ist das Kristallpalast-Kino, was von der Architektur nicht weiter irgendwie in die andere Richtung gehen könnte. Das ist nämlich so ein brutalistischer Sichtbetonbau mit irgendwelchen...
Geil. Das ist doch was für ein Christoph. Da das sind wir doch jetzt hier.
Das will ich sehen.
Mit so einem riesigen Glas-Stahltreppenhaus daneben hingesetzt. Also, ja.
Und boah, das ist ja
war,
geil.
Das war lange gerade.
Wow.
Das war lange Zeit ein Konkurrenzkino, sage ich mal. Also das eine war Cineplex und das andere Ufa Kristallpalast. Und Ufa ist da vor ein oder zwei Jahren rausgegangen und dann stand das Ding erstmal eine Weile leer. Und jetzt hat Cineplex das Ding eben mit aufgekauft. Und ich glaube, in dem Zug konnten die sich dann halt erlauben, einfach mal diese zwei größten Säle eine Weile zuzumachen, den einen zum IMAX-Saal umzubauen, den anderen auch ordentlich aufzuhübschen. Und ja, in dem IMAX-Saal war ich eben letzte Woche bei der Odyssee drin und der hat schon ordentlich geknallt. Okay. Also
krass, wie das aussieht. Oh.
Der Kristallpalast ist krass, gell?
Das ist echt krass.
Ey, das also ist ja krass, was ihr für Kinos habt in Dresden. Das ist ja irre.
Das ist ja geil.
Also da hatte ich zwischenzeitlich, ich habe danach mal geguckt, hatte ich über 100 dB auf der Uhr.
Ach du Scheiße.
Bei der Odyssee-Vorstellung.
Stimmt, das hatten doch, warst du das oder das hatten doch in der Lounge ein paar Leute erzählt, dass die da so krasse Werte.
Ja, da frage ich mich halt, ob das an dem Film liegt oder ob das dran liegt, dass der Saal neu ist und dass die den noch vielleicht noch ein bisschen feintunen müssen und vielleicht einfach so, ja, lass den mal auf der Lautstärke laufen, wie der gekommen ist und dann, oh, das ist aber ein bisschen zu laut geworden.
Lass mal laut Rock'n'Roll
machen. Keine Ahnung.
Ach, und Christoph, und um die Ecke ist der Blue Brick Store. Ich sehe uns da einen Betriebsausflug hinmachen.
Ja, es ist natürlich kein reine leere iMac, sage ich mal. Also es ist 1:1,9 und nicht 1:1,43. Was ja das wirkliche iMac-Format wäre, ja 1:1,43. Aber trotzdem war es für mich noch mal was Spezielleres als bisher irgendwie die normalen Kinovorführungen. Das hat man schon irgendwie gemerkt, dass da mehr Helligkeit dabei ist und mehr Kontrastumfang und so. Da hat man dann halt wirklich, wenn dann der Odysseus in so einer Trinkhalle sitzt und hinter ihm leuchtet so ein Lagerfeuer, dass das wirklich so ein entgegenstrahlt, als wäre da wirklich so, als würde da wirklich so ein helles Feuer brennen.
Ja, geil.
Cool.
Ja.
Haben wir so Kinos?
Nee, sowas Krasses haben wir nicht. Also
ich weiß überhaupt nicht, wo ich, also vielleicht diese Astor, aber da war ich halt seit 100 Jahren nicht mehr. Aber es war wahrscheinlich auch nicht so krass. Aber gut, wir waren halt auch lange nicht mehr im Kinopolis. Vielleicht ist der Kino-Einsaal mittlerweile auch so krass hier im MCZ oder so.
Aber gut. Ich wundere mich eigentlich nur fast, warum sie nicht gesagt haben, dass sie den IMAX-Saal wirklich in das Rundkino oben reingesetzt haben. Weil da haben sie halt noch mal die deutlich größere Leinwand. Jetzt ist es halt klar. In dem anderen Kino nebenan, in dem zweitgrößten Saal.
Es ist ja wirklich jetzt nicht sehr weit vom einen zum anderen. Haben die vielleicht unterirdisch sogar eine Verbindung, nee, dass man trockenen Fußes?
Ich glaube nicht. Also man geht schon in das eine und dann das andere Kino noch rein.
Okay.
Aber ich finde gut, dass sie einen neuen Betreiber gefunden haben. Okay. Also dass dieses Kristallpalast-Kino jetzt nicht leer steht, das wäre sehr sehr traurig gewesen.
Mhm.
Ach, das haben sie übrigens erst nach der Wende gebaut. Das ist
Kristallpalast
98 gebaut worden.
Okay. Aber die machen da auch noch Events oder ist es jetzt wieder wirklich Kino-Kino?
Es ist wirklich Kino-Kino. Also die haben jetzt halt den einen IMAX-Saal, wo sie, glaube ich, immer bloß einen Film und dann halt, wenn die Odyssee irgendwann raus ist, kommt wahrscheinlich Spider-Man oder sowas rein. Und ja, normales Programm. Können jetzt halt ein bisschen mehr breiter streuen, würde ich sagen, von den Filmen, weil sie halt jetzt massiv viele Säle haben. Das eine Kino hat 6 Säle, das andere hat 8. Also,
boah, ja gut.
Da können sie jetzt schon zeigen. Zum Beispiel Dark Knight, diese Wiederaufführung bringen sie nächste Woche auch noch mal in UV. Ja.
Oh. UV machen sie dann auch?
Ja, UV machen sie auch viel. Das war, davor war es halt nur im Rundkino mehr, also UV hat das nicht so viel UV gemacht, aber jetzt machen es halt auch in beiden UV und alles Mögliche, ja.
Ich finde ja durch diese Streamingdienste und so, man gewöhnt sich einfach dran, dass die Lippen synchron sind und dass es passt irgendwie. Also mich verdirbt das so ein bisschen. Geht das auch so?
Ne, mich verdirbt das eher, dass ich wirklich fast nur noch UV eigentlich gucke. Und
okay, also du gehst dann auch, wenn du jetzt im Kino bist, wartest du im Zweifelsfall oder gehst zu Randstunden, wenn die dann mal UV zeigen, dass du das dann sehen kannst. Ja, geil.
Außer ich will mich mal gerade mal nicht anstrengen, sondern dass das so reinfließt, da gehe ich doch mal in die synchronisierte Version. Oder wie eben letzte Woche bei The Dark Knight, weil ich kenne den halt, meine Erstsichtung war in der synchronisierten Version und man verbindet ja dann doch irgendwie die Stimmen mit den Figuren sehr schnell.
Ja, klar. Ja.
Ich bin halt allergisch mittlerweile, zunehmend allergisch gegen amerikanisches Englisch. Ich will das nicht mehr hören. Immer weniger. Deswegen, da höre ich dann doch oft die synchronisierte. Oder find's schön, wenn wir eben sowas britisches Englisches haben wie diese Woche.
Und was der für eine Wucht im Kino entwickelt. Also ich habe den halt einmal im Kino gesehen und danach immer nur auf meinem Heimkino, entweder Fernseher oder Display. Und das ist halt nicht so groß. Und Der hat noch mal eine andere Wirkung auf alle Fälle. Wahrscheinlich wie jeder Nolan-Film.
Kann schon sein, ja.
Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung vielleicht zur Odyssee.
Okay,
was
ja.
Was man hören kann, wenn man
vorher oder nachher? Will. Ja, genau, das ist nämlich die Frage.
Vorher,
okay.
Würde ich sagen.
Ich habe eine Vermutung.
Ja, spoilert ist oder nicht? Ach so, Odyssee-Spoilern ist sowieso so eine Sache, ja.
Ist ein Podcast, der jetzt hier auch schon leider seit 2 Jahren wieder nichts mehr rausgebracht hat, nämlich der Troja-Alert.
Starke Vermutung, ja, genau.
Das ist der Erzähler-Podcast ja, um Sagen und Mythen und ich finde das immer sehr, sehr schön, wie die das machen. Sie haben halt so einen Erzählteil, wo der Stefan das meistens sehr, ja, sehr humorisch erzählt, den Teil der Story, die gerade drankommt, und dann machen sie noch so einen Spekulationsteil hinterher, was das denn bedeuten könnte und welche Interpretationsvorlage sie denn da anlegen. Und ja, ich habe dann danach noch mal den Trojanischen Krieg von denen gehört. Also die haben den Trojanischen Krieg, hatten sie schon komplett irgendwie erzählt, weil das hatte ich auch schon wieder so ein bisschen vergessen. Wie ist Odysseus eigentlich dazugekommen? Und war das nicht so, dass der eigentlich gar nicht wollte und dann irgendwie so überredet werden musste? Also ja, er wollte auch nicht, aber das große Ding ist, dass Achilles irgendwie, er hat dann Achilles erst wieder in den Krieg reingetrickst sozusagen und das wird alles ganz wunderbar erzählt.
Kurze Frage, wenn man sich da mit dem Thema nicht so genau auskennt, Odysseus und wo der herkommt, wo der hingeht. Hilft es, wenn man das vorher schon mal sich irgendwie drauf schafft oder erzählt der Film genug?
Ich würde sagen, es ist besser, wenn man das sich mal ein bisschen drauf schafft. Also,
okay.
Der Film lässt auch viel, habe ich das Gefühl, viel so in den Zwischentönen, also zwischen den Zeilen stehen. Könnte mir vorstellen, dass Nolan schon auch irgendwann mal die Kritik wahrgenommen hat, dass er ein bisschen zu viel erzählt und ausspricht und dass er es vielleicht dann jetzt ein bisschen zurückgedreht hat.
Okay.
Ja.
Na gut, dann.
Wobei der Film leider auch, also die Erzählung, wie es so im Troja-Alert erzählt wird, die Odyssee, ist halt sehr so tongue-in-cheek-mäßig und sehr, da sind so sehr gewitzte Abteilungen mit drin. Also zum Beispiel bei dem Zyklopen, wie er den Zyklopen irgendwie mit einer Wortgewitztheit irgendwie ausschaltet, mit diesem Niemand und also.
Das haben sie jetzt völlig rausgeschnitten, gell? Ist gar nicht
das, mit
drin,
dem, ja? Das mit dem Niemand haben sie komplett rausgeschnitten, ja. Das
ja,
hat
das
mich sehr enttäuscht. Mhm. Ja.
Ja, hat viel enttäuscht. Ja, irgendwann werden wir den auch mal schauen müssen und besprechen müssen, befürchte ich.
Ja. Ist ja die Frage, müssen wir dafür jetzt einen Betriebsausflug machen in ein Kino oder gucken wir uns den hier auf dem Handy an?
Muss man jetzt sogar im IMAX schauen, ne? In einem der 40 Sonder-IMAX weltweit, auf denen man es komplett schauen kann. Also das finde ich schon so ein bisschen absurd. Aber das diskutieren wir mal, wenn wir den Film besprechen.
Nee, ich glaube, im Kino würde schon reichen. Ja.
Okay.
Ich glaube, sowas wie diese 70 mm Spitzerei muss man nicht unbedingt haben.
Man verliert halt oben und unten unheimlich viel. Naja. Wie gesagt, das besprechen wir ein andermal.
Ja.
Okay. Ja, und wenn es einer irgendwie oder wir es doch gemeinsam mal schaffen, den zu gucken, dann gibt es den halt als Bonusfilm mal in einer Folge dazu. So,
Stefan, was haben wir noch?
Was wir auch als Bonus bekommen haben, jedenfalls die diese Fußball-WM ein bisschen verfolgt haben, ist das erste Finale mit einer Halbzeitshow, die halt dann einfach mal, weiß ich nicht, die normale Halbzeitpause von 15 Minuten verdoppelt hat, gefühlt.
Ach, die haben einfach die Pause verlängert.
Ja, wie man beim Football ja auch.
Ja, und die Sportler saßen dann in der Kabine und wurden kalt, oder was?
Ja. Genau. Ja.
Sehr gut.
Ja, gut, aber ist beim Football auch so?
Ja, aber ist halt da so. Also ist halt beim Fußball, sind die halt anders geeicht eigentlich, oder?
Gab es noch nie in den letzten 100 Jahren, aber jetzt ist es in Amerika, dann machen wir halt 4 Quarters draus und machen noch eine Halbzeitshow dazu. Und ja. Ja, aber was meinst du, was die FIFA und insbesondere ihr Präsident und seine Speichellecker an Geld verdient haben? Und darum geht's doch, oder? Es geht doch darum, dass dieser Mensch unglaublich viel Geld verdient. Um nichts anderes.
Also, es geht nicht darum, dass wir irgendwie Spaß am Fußball haben. Alles, was ich von dieser WM miterlebt habe, war so ekelhaft.
Das ist wirklich
kaum zu ertragen.
Ja.
Also, aber hat denn die Show wenigstens getragen? War es eine geile Show wenigstens?
Ich fand es schon richtig scheiße.
Ja. Echt? Das war auch noch scheiße.
War wirklich, oh, also es war halt, also es war halt irgendwie Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, die Muppets, Dudamel hier mit den New Yorker Philharmonik. Ja, alle zusammengemischt, alle einfach hintereinander, anstatt dass, keine Ahnung, lass Madonna anfangen und dann durch die Show führen und sie hat Gäste wie Justin Bieber, wie Shakira, wie BTS, ja, wie die Muppets, von mir aus wie Dudamel. Aber sie ist immer dabei, weißt du, so wie bei der...
Wer
bei,
ist denn Dudamel?
Ein Dirigent. Ich glaube, der ist immer Dirigent von den New Yorker Philharmonikern. Ich bin nicht
ganz sicher. Der hat auch mal was bei den Berliner Philharmonikern gemacht.
Ich meine, der war auch in Berlin vorher, kann sein.
Und ja, wie sind die Muppets da? Wie hatte ich mir das vorzustellen?
Die Muppets
die
haben...
Die kannst du ja nicht auf der Bühne. Das
dieses,
sind doch Handpuppen.
Ach, dieses White Stripe-Lied, was im Fußball immer läuft.
Ja,
das,
mit Seven der, Nation Army.
Genau, mit der Bassline, die auf der Gitarre gespielt wird.
Ja, ja.
Das haben die Muppets gespielt, weil wahrscheinlich Jack White einfach gedacht hat, nee, nein, habe ich keine Lust zu.
Ja, vom Gefühl her würde ich fast sagen, das ist so, entweder als würde man TikTok swipen die ganze Zeit.
Ja, ja.
Weil das so unvermittelt von einem zum nächsten ging.
Genau, Madonna fängt irgendwie an und es ist offensichtlich ein Einspielclip, so das Intro, und dann kommt sie plötzlich auf den Platz gelaufen, also fährt irgendwie erst mit hier Ronaldo und Ronaldinho, oder also hier so zwei Fußballer gestalten, und kommt dann mit denen auf den Platz, die sich überhaupt gar nicht bewegen, also die nicht mal auf diesen Platz normal gehen konnten, weil sie irgendwie so unbeweglich und steif waren. Und dann der Übergang zum nächsten, es kommt dann einfach der nächste Sänger. Irgendwie zwischendrin läuft noch hier Ted Lasso und Coach Beard rüber und sagen auch noch ein bisschen was. Und dann geht's mit Justin Bieber weiter, der ein Einschlaflied singt.
Ein langweiliges Schnarchenlied singt.
Ja, also textlich war das ja schon gut und wichtig und so weiter. Ja, und dann
textlich
alles.
Textlich war das gut und wichtig.
Keine
Football,
Ahnung.
Halleluja, Football,
ja,
Halleluja,
was
hat
ich,
er gesungen.
Ja. Ach so, ich habe nicht so genau zugehört. Ja. Und dann alles in Regenbogenfarben. Und da denke ich mir, erinnert ihr euch noch an die Diskussion vor 4 Jahren, wo es hieß, boah, wollen wir nicht als Kapitänsbinde uns ein Regenbogenband machen? Oh nee, da protestiert die FIFA und jetzt machen sie alles mit Regenbogen. Aber meinen nicht Regenbogen, was Regenbogenwelt für viele, viele andere Menschen bedeutet?
Was meinen sie denn?
Hä?
Was meinst du damit?
Friede vielleicht oder alle zusammen oder
ja, schön bunt.
Oder bunt oder farbig oder so. Oder also, aber nicht alle. Der Präsident war ja dabei, kannst du ja nicht Regenbogen machen. Also hier, also das geht ja wohl gar nicht.
Die BTS-Fans in der Lounge haben auch gemeint, dass es sehr schlecht abgemischt war.
Aber das können sie halt überhaupt nicht. Die Amerikaner. Auch bei der Super Bowl Halftime Show, jedes Jahr ist der Sound eine Katastrophe. Die müssen doch einfach mikrofonieren können und das ins Weltsignal einspeisen mit dem Musikbett unten drunter. Das kann doch nicht so schwer sein. Jedes Jahr klingt's wie ein Dreckscheiße.
Ja gut, Frage ist halt für wen du die Musik machst, für die Leute im Stadion oder für die Leute am Fernseher?
Wie viele Leute sind im Stadion? 70.000? Wie viele sind auf dem Dings?
Ja.
1,4 Milliarden oder was?
Ja, genau.
Also,
aber da haben sie einfach die falschen Dings. Die machen halt die Musik für die Leute im Stadion. Und es ist
noch nicht
mal klar, dass es nur das Entweder-Oder ist.
Also ich erinnere mich an der letzte oder vorletzte Super Bowl, wo hier wie heißen die beiden deutschen Kommentatoren, hier Coach Isume und Björn Werner, die gesagt haben, oh, der Sound hier im Dings war ja nicht so gut, hoffentlich war es auf dem Weltbild besser. Und ich dachte mir, ja, auf dem Weltbild war es halt richtig scheiße. Es ist nicht lippensynchron, es ist und es,
ja.
Also hier war auch wieder so viel schlecht und nicht gut. Also, das kann doch nicht so schwer sein, den Sound direkt am Mund abzunehmen. Oder? Das, also, das kriegen wir mit unserem Amateur-Podcast. Das
kriegt ja sogar ich hin.
Ja, mittlerweile.
Ich erwarte ja nicht mal, dass sie solche unsichtbaren Hightech-Mikrofone benutzen, wie sie dann bei Hamilton haben, wo sie die ja dann so von oben her in die Perücken geknüpft haben und so.
Ja, nee, gar nicht. Halte den.
Das darf ja schon sichtbar
sein. Riesengroßes Mikrofon vor den Mund mit einem gigantischen Popschutz, aber gebt einen geilen Sound. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh.
Und von der ganzen Dramaturgie und roten Faden.
Ja, bitte was? Hast du roter Faden gesagt?
Habe ich halt deutlich besser schon bei Super Bowl Halbzeitshows gesehen. Also das eine Jahr, wo ich wach geblieben bin, der war Lady Gaga Halbzeitshow. Die war von Anfang bis Ende krass durchchoreografiert. Und das hier wie Tag und Nacht. Also das ist kein Vergleich dazu.
Ja, es war sehr ärgerlich. Ja, und dann noch so ein lahmes Fußballspiel drumherum. Das war wirklich, bis in die 70. Minute ist auch irgendwie nichts passiert. Und
ich glaube, das ist einfach der Fluch des Finales. Da will keiner mehr sich die Blöße geben und den einen Fehler machen. Und
Ja, ist ja im Super Bowl auch oft so, dass die Halbfinals und so, das sind ja schon die geileren Spiele oder die Playoffs, da sind halt krassere Spiele noch dabei.
Ich glaube sogar, das Finale 2014, könnte ich mir vorstellen, war für Außenstehende auch total dröge. Und dann kommt halt in der 114. Minute oder so, Götze macht das Ding rein und fertig ist.
Ja. Naja, gut. Also Halftime-Show braucht man nicht nachgucken, außer man möchte sich ärgern. Oder man schaut lieber noch eine von den fast allen Halftime-Shows vom Super Bowl der letzten Jahre. Hm. Die waren alle besser.
Oder man schaut das Spiel um Platz 3 nach, wenn man das noch nicht gesehen hat.
Habe ich mit den Mädels geschaut und gesagt, da fallen jetzt 10 Tore. Wie 10 Tore? Für eine Mannschaft? Nee, für beide insgesamt. 10 Tore, Papa? Das ist ja wie bei uns.
Wusstest du das? Also war das eine Aufnahme oder
war das
deine
die Zusammenfassung?
Verzeihung.
Ich gucke mir denen immer die Zusammenfassung.
Aha.
Also bei so Spielen, die dann nachts sind, die sie nicht schauen durften, und da wusste ich halt das Ergebnis schon.
Ah, okay. Das heißt, es fielen wirklich 10 Tore.
Genau.
Ja, das aber man kann es halt auch
4
ahnen.
Ausgegangen.
Man hätte es auch ahnen können bei diesem Spiel, weil ich finde das eigentlich immer mit das geilste Spiel von der WM ist dieses Spiel um Platz 3, weil sich da halt keiner mehr was drum scheißt. Also, worum brauchen wir da noch verteidigen? Lass uns einfach ein bisschen kicken, offensiv sein und da fallen halt alle 10 Tore.
Genau, alle spielen einfach nur nach vorne, scheißegal. Komm, einfach Ball nach vorne, irgendeiner will ich schon reinmachen. Irgendwie England hat 4-0 geführt nach der ersten Halbzeit und so. Das ist geil.
Und dann noch verloren. Andersrum,
die haben
oder?
Gewonnen. England hat
England nicht
gewonnen.
Zurückgelegen?
Nee, hat 4-0 gewonnen.
Ah.
4-0 geführt und dann 6-4 gewonnen. Ja. Aber es standen halt zwischendrin auch 5-4 und so Sachen. Das war schon krass. Ja, das war sehr unterhaltsam. Ja, so, jetzt ist es Zeit für den Dad-Joke der Woche. Hast du zufällig einen dabei?
Ich habe keinen dabei.
Ich habe auch keinen.
Ich habe gestern hier bei unserem Spiel einen erzählt bekommen von einem Schwaben. Und zwar die Frage, wie nennt man ein schwäbisches Schwein? Vielleicht hat der Bob den auch schon mal erzählt. Das umherläuft und nach Hilfe ruft.
Keine Ahnung.
Ein Notrufsäule.
Oh Gott. Nee, der hat noch nicht erzählt, aber der ist gut.
Ja.
Schön.
Warte, ich glaube, ich habe noch so. Oder hast du noch?
Hast du nichts mit Schafen oder?
Mit Schafen?
Ah, doch, hatte ich neulich. Kommt ein Bauer mit einem Schaf ins Schlafzimmer und sagt: Hier, das ist das Schwein, mit dem ich immer
ich immer das ist das Schwein, mit dem ich immer fremd gehe. Und sagt die Frau, das ist doch kein Schwein, das ist ein Schaf. Sagt er, ich habe doch nicht mit dir geredet. Oh Mann.
Heieiei.
Heieiei, zotig hier.
Zotig hier.
Bevor wir hier uns fertig sind mit uns ausplaudern, hat der Bob einen Film eingereicht oder muss ich jetzt noch schnell
recherchieren? Nee, der Bob hat einen Film eingereicht. Er hat leider keinen Deadjob eingereicht, aber immerhin. Warte, ich habe hier noch einen. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Base-Jumping? Bungee-Jumping, Entschuldigung, falscher Bungee-Jumping.
Der ist mir schon mal begegnet. Ich weiß es nicht mehr.
Beim Tennis hast du 2 Aufschläge.
Ach ja, genau. Ich glaube, den hat Bob schon erzählt.
Ja, ach, tut mir leid, Bob. Ich notiere nicht die Dad-Jokes mit. Was ich machen sollte, wenn ich die morgens den Kindern erzählen würde. Aber wir haben ja gerade Ferien. Das heißt, ich muss morgens nicht. Gut, haben wir 3. Haben wir 3 Dad-Jokes
hingekriegt. Es gibt den einen Witz, den ich als Kind immer irgendwie total abgefeiert habe.
Oh Gott.
Treffen sich 2 Jäger beide tot.
Ja.
Komm, lass uns mal weitergehen, Stefan.
Ja, sehr makaber.
Sehr makaber. So, was schauen wir denn nächste Woche? Achso, da muss ich jetzt wieder.
Kannst ja mal sagen, wo es den gibt. Dann können wir ja raten, was es
gibt. Wir gehen zu Disney Plus.
Na, da kann der Erik nicht mitraten.
Ja.
Den findest du nie, aber ich finde, es ist ein totaler Bob-Film und ich, ja.
Oh Gott. Dieses Jahr oder letztes Jahr?
Letztes Jahr? Ist ein Ultra-Bob-Film. Also nicht im, ist kein Actionfilm. Kein Actionfilm.
Kein Actionfilm.
Kein Actionfilm und trotzdem ein totaler Bob-Film.
Was?
Ja.
So eine Musikbiografie, irgend sowas.
Nee, Musikbiografien, die schlage ich vor.
Ist es wirklich Disney oder ist es Hulu?
Searchlights presents Disney.
Nö, ich habe keine Ahnung.
Is this thing on? Ein Mann mittleren Alters findet in der New Yorker Comedy-Szene einen neuen Lebenssinn.
Ach du Scheiße.
Bob-Film, oder?
Ja, absolut.
Der Christoph hat jetzt schon keine Lust.
Oh Gott. Ich erinnere mich an diesen Saturday Night-Film.
Genau.
Ja, mal gucken. Drama, Comedy, okay. Ja.
Regie Bradley Cooper. An.
Na, mal gucken, vielleicht ist er gut.
Ja. Ah, guck, es gibt einen 3-Minuten-Trailer, den gucke ich mir nachher noch an. Aber ich habe die Information erst gekriegt, als wir schon gesprochen haben. Ich glaube, das ist... Ich habe das Gefühl, der gefällt mir. Gut. Okay. So. Dann sind wir jetzt am Ausgang dieser Sendung und jetzt kommt wieder die große Schwierigkeit, dass wir nicht alleine rausfinden. Erik, meinst du kannst einen Bob impersonieren?
Einfach einen Abmuck, meint er.
Ja, genau.
Nee. Ich glaube, den Bob kann man nicht nachahmen. Der Bob ist unnachahmlich.
Sprich mal mit dem Daniel darüber.
Der Daniel
was
kann
denn,
das,
ja. Also ich weiß gar nicht, was du meinst. Das war doch der Bob in unserem Jahresrückblick.
Es muss der
ganz
Bob
klar gehört.
Es muss der Bob in eurem Jahresrückblick gewesen sein.
Das war so lustig. Es war auch gar nicht irgendwie affektiert oder so. Es war super. Es war ganz natürlich, der Bob.
Wusstet ihr eigentlich, was da passiert? Also hattest du das vorher gehört oder hat die Becky euch das einfach vorgeworfen oder
das,
der Christopher?
Das sind alles Überraschungen. Also Becky kennt als einziges, also Becky hat die Bürde, einer muss es natürlich wissen, was klar, so kommt. Und die Bürde nimmt sich Becky immer auf und streut die Filme so ein, wo sie die Audiokommentare so ein, wo sie denkt, dass sie da gerade gut thematisch reinpassen. Klar. Also manchmal zu den Filmen, wo wir selber gerade was besprechen. Es kommen ja natürlich auch Filme meistens, die wir gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten.
Ja, ja klar.
Und die streut sie dann immer so ein.
Ja.
Dass es einen guten Flow gibt.
Ja, sehr gelungen immer. Doch, wirklich. Richtig gut. Was ist denn jetzt, wo wir dich gerade haben? Was ist das Nächste, was von euch kommen wird?
Unsere Geburtstagsfolge, also unsere 100. Folge, die wir auf dem Podstock aufgenommen haben, die kommt zu unserem Geburtstag raus. Nächste Woche, glaube ich, ist der.
Ah, okay.
Da könnt ihr uns, da kann man uns auch sehen. Also, weil es wurde ja auch mit Video aufgezeichnet und das landet dann auch auf dem Podstock-Kanal auf YouTube.
Ach so, aber dann auch erst nächste Woche, wenn mit allem zusammen quasi.
Geplant ist, dass es eine koordinierte Veröffentlichung gibt. Ja, ja. Und gut. Was das nächste richtige
ist das
Thema ist,
habt ihr da ein Thema oder habt ihr da eher
da haben wir, sowas? Da haben wir so eine Live-Feedbacky quasi gemacht und haben die Leute vor Ort gefragt, das Publikum, was denn so ihre Lieblingsserien und Filme sind. Oh, okay. Und da sind auch noch mal einige Sachen hochgekommen, wo ich auch was wieder mit auf meine Liste gepackt habe. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, Babylon 5 jetzt zu gucken und bin auch sehr begeistert davon.
Okay. Sehr gut.
Babylon 5 ist sehr gut. Also wenn ihr...
Das ist schon ganz schön retro.
Das ist schon alt, oder?
Also ja, es ist
aus DS9-Zeiten.
Es ist das DS9-Alter, genau. Und wenn euch DS9 gefallen hat, wird euch das, glaube ich, auch gefallen.
Ich fühle es vielleicht ein Hauch alt für mich.
Es sieht halt nicht halb so gut aus wie DS9.
Ja, also das Aussehen ist schon sehr silly. Also die Kostüme, diese Haare und so von Lando. Boah,
ist schwer
und so
zu ertragen. Fand ich schon damals schwer zu ertragen.
Und aber das ist, inhaltlich ist es sehr faszinierend. Es geht sehr viel um Faschismus und wie man Faschismus überkommen kann und so. Und ja.
Okay. Bin mir nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Und danach, für die 101 quasi, habt ihr da schon ein Thema oder
da
ist das noch geheim?
Da haben wir noch kein Thema, da müssen wir uns mal noch überlegen.
Okay.
Was wir da machen. Vielleicht jetzt am Wochenende, wenn wir uns eh treffen.
Ja, Glenkill wird's wohl nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Vom Turnus wäre ja wieder eine Serie dran, ja.
Wie macht ihr das eigentlich? Müssen sich alle einig sein oder darf einer sagen, so, und jetzt quäle ich euch damit?
Ja.
Das ist ja bei uns manchmal, also mittlerweile ist.
Wir finden zusammen immer ein Thema, ja. Wir schlagen uns dann immer so gegenseitig vor und dann, könnte ich mir vorstellen oder nicht, und dann einigen wir uns auf eins.
Okay.
Zum Beispiel der letzte Film, Arco, war so, da war Film wieder dran und ich habe so überlegt und hatte aber nichts von aktuellen Sachen, die mich so vom Hocker gehauen haben. Und dann haben die zwei halt gesagt, ja, dann lass uns mal noch Arco gucken, der hat uns so gefallen und der war im Oscar-Rennen und ja, so ist der auf die Liste gekommen.
Okay.
Also, ich würde sagen, wir packen es mal, oder?
Ja.
Räumen wir uns wieder ein. Nee, gehen wir zurück auf die Weide, so. Damit haben wir angefangen.
Geh mal auf die Weite.
Heute Abend. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Erik, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich so spontan mit dabei sein durfte.
Hat super geklappt.
Ja. Ja.
Und nächste Woche schauen wir, ich habe schon wieder vergessen, was wir gucken. Warte, ist this thing on? Genau.
War Christopher eigentlich schon mal bei euch? Nee, oder? Nur Becky.
Christopher, mehrfach.
Einmal war er da. Oder?
Sicher?
Er war vor zwei Jahren da, als ich als ich hier umgebaut habe. Ich habe die Sendung nämlich gehört, als ich den Boden im Kinderzimmer gelegt habe. Kann ich mich erinnern.
Ich weiß, dass er zu Roter Himmel oder so ähnlich hieß.
Ah,
das,
stimmt, Roter Himmel. Ja.
Ja, Roter Himmel.
Ist ein Kunstfilm.
Ist verbunden mit dem Legen des Bodens im Kinderzimmer. Für mich. Ja.
Ich dachte, er wäre noch mal da gewesen, aber vielleicht irre ich mich.
Ja, vielleicht irre ich mich. Naja. Ja, dann wird es auch mal wieder Zeit, Christopher. Sieht's aus.
Genau. Bis dann aber erstmal, nächste Woche ist This Thing On und vermutlich mit ein paar Urlaubsgeschichten von Robert. Mhm. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare. Und wer mehr von Erik hören will, die Kultpessis.
Genau.
Kultpessis. Genau. Ich kürze es immer ab, das ist ein bisschen.
Wir verlinken das.
Ich habe eben Bourbon nachgeschüttet. Ich glaube, es ist gerade strufelig. Einen schönen Abend. Gute Nacht. Tschüss.
Gute Nacht.
Gute Nase.